Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 223 vom 8. Januar 2021. Und auch in diesem neuen Jahr begrüßen euch an den Mikrofonen Ulf Burmeier, das bin ich, und am anderen Ende unseres Lagestudio-Tisches.
Das ist Philipp Banse, ganz herzlich willkommen, auch ein frohes neues Jahr noch von mir, 2021. Man könnte denken, es kann nur besser werden, aber diese Woche hat uns da ein bisschen eines Besseren belehrt, dazu dann gleich mehr.
Ja, es kann aber trotzdem, denke ich, nur besser werden, jedenfalls was die Pandemie angeht. Und wir beiden freuen uns auf viele, viele spannende Folgen mit euch und hoffentlich, wenn es denn klappt in diesem Sommer, auch wieder auf die ein oder andere Live-Show. Denn das muss ich ehrlich sagen, fehlt mir schon so ein bisschen, Philipp, wie dir das geht, einfach mal mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die die Lage hören. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und da freue ich mich drauf, dass das bald wieder geht. Apropos hören, da haben wir noch einen kleinen Tipp für euch.
Genau, wir haben eine kleine Seite erstellt, die heißt Lage der Nation. Nation.org/apps und dort findet ihr Apps, Podcast-Apps, mit denen ihr schön Podcast hören könntet, weil das war ja immer die Frage auch von vielen, was sollen wir denn machen, wie sollen wir das denn hören, wo geht das denn mit den Kapitelmarken und den Bildchen, die ihr da manchmal anzeigt und so. Und um das jetzt nicht immer wiederholen zu müssen und also wieder nochmal zu schreiben und nochmal, haben wir das einfach mal so kursorisch da was zusammengestellt, Apps, die in unseren Augen okay sind. Das ist jetzt nicht repräsentativ super durchgetestet, aber das sind einfach ein paar, die, glaube ich, funktionieren.
Ja, ganz genau. Ne? Und warum macht das Sinn, sich so eine App runterzuladen? Na, ganz einfach, weil das einfach das beste Hörerlebnis ist. Also das Audio kann man auch mit irgendwelchen anderen Mitteln und Wegen sich in den Gehörgang manövrieren. Aber wir haben noch so ein paar Zusatzinformationen. Man kann zum Beispiel die einzelnen Kapitel einer Sendung anspringen. Häufig macht der Philipp auch noch Kapitelmarken für Unteraspekte eines längeren Themas zum Beispiel. Das heißt, man kann dann ganz entspannt durch die Folge navigieren. Es gibt zu vielen Kapiteln auch Bilder. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jemanden interviewen, ist jetzt in dieser Folge nicht der Fall, aber wenn wir ein Interview führen, dann haben wir häufig ein Porträt von dem Menschen. Das heißt, dann hört man, was der Mensch sich so mit uns zu sagen hat und zugleich sieht man ihn. Das ist natürlich einfach ein Gewinn. Deswegen unser großer Tipp, hört die Lage am besten mit einer richtigen Podcast-App und ein paar gute findet ihr unter lagedernation.org/apps.
Damit springen wir dann auch gleich rein in den inhaltlichen Teil unserer Sendung und wir beginnen mit dem Kapitolverbrechen, wie die Süddeutsche Zeitung das so schön formuliert hat, also dem Sturm auf das Parlament in den USA.
Ja, das ist, wenn Philipp das einen schon so sagt, dann weiß man gar nicht mehr, wie man das überhaupt so für sich deuten soll. Ja, das, ich meine, wer schon mal in Washington DC war oder das mal auf Bildern gesehen hat, da gibt es halt so einen kleinen Hügel unweit des Weißen Hauses am Ende der sogenannten National Mall, also so quasi so einer langen Straße von mehreren Kilometern Länge, an der verschiedene offizielle Gebäude liegen. Und am Ende dieser Mall gibt es einen Hügel, wie gesagt, und auf dem steht ein ziemlich repräsentatives Gebäude mit einer großen Kuppel und Säulen und so aus weißem Stein. Sieht ziemlich schick aus. Und ist einfach das Herz der amerikanischen Demokratie. Da haben nämlich das Repräsentantenhaus und der Senat, also die beiden Kammern des amerikanischen Parlaments auf Bundesebene, ihren Sitz. Und dieses Gebäude ist allen Ernstes von einem wilden Mob gestürmt worden. Also Menschen sind von der Straße da eingedrungen, haben Fenster eingeschlagen, Türen eingeschlagen und haben sich irgendwie Zugang zu diesem Gebäude verschafft. Und jetzt nicht nur irgendwie so eine Handvoll, sondern Dutzende, wenn nicht Hunderte von Menschen sind da eingedrungen. Ist nicht so ganz zu klären, aber nach den Bildern war es jedenfalls eine große Menschenmenge und sie wurden auch von Sicherheitskräften nicht davon abgehalten. Schon krass, was da passiert ist, Philipp.
Genau, die sind in die Büros eingedrungen, haben da auch posiert, auf den Sesseln, auch im Parlament selber, Abgeordnete, Senatoren, Journalisten, die im Gebäude waren, die wurden in Sicherheitsräume gebracht, mussten zum Teil Gasmasken mindestens dabei haben, wenn nicht aber auch aufsetzen.
Wegen des Tränengases.
Wegen des Tränengases, was eingesetzt wurde, und das Traurigste ist natürlich, dass mindestens 5 Menschen bei dieser Aktion ums Leben gekommen sind und die ging über Stunden und Trump sitzt zu Hause und schaut Fernsehen.
Seine Lieblingsbeschäftigung. Ein bisschen getwittert hätte er auch, wenn ihm das nicht von Twitter verboten worden wäre. Dazu kommen wir gleich noch. Also man muss einfach sagen, völlig unfassbare Vorgänge, die da in Washington passiert sind. Aber wir wollen uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie es dazu eigentlich gekommen ist.
Genau, also wir denken, das versteht man am besten, wenn man das so ein bisschen chronologisch macht. Es war ja so, dass der Kongress, also das Parlament, beide Kammern darüber abstimmen mussten, ob die Wahlmenschen, das Wahlmenschengremium, was gewählt hatte, ob die Ergebnisse angenommen werden, ne? Also bei der Wahl werden ja Wahlmenschen gewählt, die kommen zusammen, geben ihre Stimme für einen Präsidenten ab und dann werden diese Ergebnisse des Wahlmenschengremiums im Parlament vorgelegt und das Parlament sagt, ja, alles klar, ist so, abgesegnet. Normalerweise eine totale Formsache, dauert manchmal nicht länger als eine halbe Stunde. In diesem Fall war das anders, weil einige Republikaner angekündigt hatten, gegen das Ergebnis aus einigen Bundesstaaten Einspruch einzulegen. Und wenn dann das Ergebnis eines Bundesstaates nicht anerkannt worden wäre, dann wären wir auf ganz neuem Terrain gewesen. Aber die Mehrheiten waren eigentlich klar.
Genau, also das war jetzt nicht damit zu rechnen, dass da irgendwas daneben geht. Aber was tatsächlich so richtig daneben gegangen ist, das ist die Kommunikation von Donald Trump. Denn der hatte seit Monaten seine sogenannte Base, also seine Anhängerschaft, nach Washington gerufen, um gegen diese formelle Bestätigung der Wahl von Joe Biden durch das Parlament zu protestieren. Wir erinnern uns, Donald Trump hatte bis zu diesem Tag seine Niederlage in der Präsidentschaftswahl nicht eingeräumt, sondern er hat im Gegenteil immer wieder von Wahlbetrug gesprochen, hat Joe Biden einen illegitimen Präsidenten genannt. Er hat außerdem sogar versprochen, er werde nie aufgeben. Ja, wir werden nie aufgeben. Und er rief am Ende sogar quasi ziemlich deutlich zum Marsch zum Sitz des Parlaments auf.
Genau, weil ja sich Tausende tatsächlich versammelt hatten da in Washington.
Auf seine Aufrufe.
Auf seine Aufrufe. Und das war an dem Tag, als diese Abstimmung dann im Parlament schon stattfand. Und da hat er halt diese Rede gehalten, das alles gesagt, was Ulf eben gesagt hat. Und plus eben Folgendes.
We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. And we're going to try and give... You know, the Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank
also,
you.
Er sagt, geht alle zur Pennsylvania Avenue, also dort, wo das Kapitol eben angesetzt ist, das Parlament, und sagt, gebt den republikanischen Abgeordneten den Respekt und den Mut, den sie brauchen, um sich unser Land zurückzuholen. Punkt. Und da zogen die Leute dann los.
Genau, und das Land zurückholen, das ist eben dieses Narrativ, das Donald Trump jetzt im Grunde seit der Präsidentschaftswahl immer wieder in den Mund nimmt. Dieses Narrativ nämlich, dass die Wahl in Wirklichkeit nicht verloren gegangen sei, sondern dass die Bestätigung von Joe Biden durch die Wahlmenschen und jetzt auch durch das Parlament letztlich eine Art von Wahlbetrug sei und dass die Wahl gestohlen worden sei. Das ist das Narrativ, das jetzt immer wieder kommt.
Ohne jeden Beweis. Ne? Also es haben mittlerweile, ich glaube, über 50, ich glaube 60 oder 70 Gerichtsentscheidungen gibt es in den USA, wo die Leute von Trump vor Gericht gezogen sind und gesagt haben, hier wurde betrogen, da wurde betrogen, da wurde betrogen, und nicht ein einziger Richter, nicht eine einzige Richterin, auch darunter Richter und Richterinnen, die von Trump benannt worden waren, hat dem zugestimmt. Die sind alle rausgeflogen, diese ganze.
Das ist totaler Unsinn, aber man muss natürlich einfach sehen, was dieses Narrativ in den Köpfen der Menschen anrichtet. Die Menschen haben dann nämlich nicht mehr das Gefühl, dass sie jetzt einfach quasi für irgendwelchen Quatsch auf die Straße gehen, sondern die Menschen haben das Gefühl, jedenfalls die Donald Trump das glauben, die haben das Gefühl, dass sie jetzt quasi ihre Demokratie schützen, ja, dass sie auf die Straße gehen, um so eine Art Putsch durch die Demokraten zu verhindern. Das heißt also, er verschiebt damit ganz massiv die Realität, und das hat dann eben ganz konkrete Folgen in diesem Sturm auf das Parlament.
Genau, und diese Leute sind dann halt angezogen. Trump hat da auch noch so gesagt, wir werden uns das Land mit Schwäche nicht zurückholen. So. Also er hat nicht gesagt, stürmt das Parlament, aber das ist halt genau dieser klassische Mechanismus. Er hat ihnen alle Worte, den ganzen Kontext, auch Motivation und Legitimität verliehen, dass sie glauben konnten, dass sie im Recht sind, sich das zu nehmen, was sie da getan haben. Sind sie halt rein, haben Fenster zerschlagen, sind halt durch Polizeisperren, die es da gab, die paar, sind sie halt durchgebrochen, und es sind, wie gesagt, aus zum Teil noch bisher ungeklärten Umständen oder unter ungeklärten Umständen zum Teil eben 5 Menschen da ums Leben gekommen. Und alle haben immer darauf gewartet, dass Trump sich mal zu Wort meldet im Fernsehen und sagt, Leute, das ist der falsche Weg. Hört auf, geht nach Hause, verlasst das Parlament. Aber nichts ist passiert, sondern Medien haben berichtet, dass Trump eben zu Hause vorm Fernseher sitzt und Fernsehen guckt. Und erst Stunden, nachdem das Parlament gestürmt wurde, meldet er sich also mit einem Video, das im Garten des Weißen Hauses aufgenommen wurde. Und auch das ist an Bizarrität kaum zu übertreffen.
I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election. And everyone knows it, especially the other side. but you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special.
Das ist einfach total wirr, ne? Das sind einfach im Grunde eine ganze Menge an Buzzwords, die er immer wieder verwendet. Aber im Kern geht es darum, dass er sagt, also er kennt quasi die Schmerzen der Menschen, die das Gefühl haben, die Wahl sei ihnen gestohlen worden, wo man immer dazu sagen muss, sie ist nicht gestohlen worden, sondern Donald Trump erzählt das einfach nur immer wieder, unterstreicht das sogar nochmal, indem er hier behauptet, er habe quasi eine Landslide errungen, ja, also einen Erdrutschsieg. Aber irgendwie gibt er dann doch zu, dass jetzt eben Frieden herrschen müsse und deswegen müssten sie jetzt doch nach Hause gehen. Aber ja, es sei eben eine gestohlene Wahl und wir lieben euch und ihr seid was ganz Besonderes.
Das muss man sich vorstellen. Die Leute nehmen das Parlament auseinander. Ja. Mit Schusswaffen stürmen die da rein.
Und er sagt, ihr seid was ganz Besonderes.
Ihr seid was ganz Besonderes, ja, und wir lieben euch. Also. Und das war jetzt nicht irgendwie 10 Sekunden, nachdem das passiert ist, sondern das lief über Stunden. Ja. Auf allen Kanälen.
Da hätte man sich schon mal in eine Haltung dazu überlegen können, die irgendwie auf rechtsstaatlichem Boden steht. Ne? Und das
kam dann aber erst später. Also in der Nacht zu heute, Freitag, ist dann ein Video veröffentlicht worden, in dem er dann sagt, ich bin gegen Gewalt, das war alles unamerikanisch, ich billige das nicht. Und es wird einen friedlichen Machtwechsel geben. Joe Biden wird der nächste Präsident.
Ja, erst jetzt, nachdem das alles passiert ist, nachdem sich die Ereignisse so zugespitzt haben und ganz offenkundig, nachdem ihm seine Berater gesagt haben, lieber Donald Trump, du bist noch 2 Wochen Präsident, dann endet auch deine Amtsimmunität, dann drohen alle möglichen Strafverfolgungen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn du dich jetzt mal etwas anders äußerst und nicht weiter gleichsam Öl ins Feuer gießt.
Also ich glaube, die Glaubwürdigkeit dieses Videos geht gegen null und das Justizministerium in den USA hat schon angedeutet, dass es auch strafrechtliche Ermittlungen gegen Trump einleiten würde. Also ein Beamter dort wurde gefragt, würden sie das machen, und er hat es halt nicht verneint, sondern hat gesagt, gegen alle Akteure würden wir ermitteln, und das sind nicht nur die, die dabei gewesen sind.
Und als nächster amerikanischer Justizminister ist auch ehrlich gesagt eine ganz interessante Figur im Gespräch, nämlich Merrick Garland. Philipp, hast du das mitgekriegt?
Nee.
Merrick Garland ist der Mensch, den Barack Obama auf den letzten Monaten seiner Amtszeit als Richter am Supreme Court nominiert hatte. Der Mann, dem die Republikaner dann über Monate hinweg auch nur ein Hearing im Senat für seine Bestätigung verweigert haben, sodass dann nämlich Donald Trump viele Monate später den freien Platz am Supreme Court besetzen konnte. Und dieser Merrick Garland wird jetzt gehandelt. Angeblich hat Joe Biden sich sogar schon entschieden als neuer Attorney General.
Dann ist natürlich die Frage, wie konnte das überhaupt passieren? Also da findet zwar eine Routinesitzung, aber doch in ihrer Funktion eine sehr, sehr, sehr bedeutende Sitzung im Parlament statt.
Und Donald Trump hatte enorm Stimmung gemacht, ne? Also das muss man sehen. Auf diese Sitzung hin hatte er ja geradezu mobilisiert und er hatte ja seine Anhänger aufgerufen, nach Washington zu kommen und zu demonstrieren. Insofern war eigentlich für alle erkennbar, dass das eben schon eine Sitzung ist, die einen besonderen Sicherheitsbedarf auslöst, ne? Ja. Aber das hat sich jedenfalls rund um das Kapitol in keiner Weise gezeigt. Ganz im Gegenteil, ne? Die Polizei war relativ schwach besetzt und vor allem verhielt sie sich extrem passiv. Ja, das heißt also, gegen diesen Mob, diese Hunderten oder vielleicht sogar Tausende von Leuten, die da sich aufs Kapitol zubewegten, die versuchten, ins Gebäude zu gelangen, wurde nicht so wirklich engagiert durchgegriffen, muss man sagen. Das überrascht auch deswegen, weil ja die Polizei in Washington durchaus schon bei anderer Gelegenheit gezeigt hat, dass sie dazu in der Lage wäre.
Ja, ohne Ende, ne? Und bei ganz anderen Gelegenheiten. Also als es darum ging, dass Donald Trump mal über die Straße gehen wollte, um irgendwie so eine Foto-Opportunity wahrzunehmen.
Vor so einer Kirche irgendwie.
Vor so einer Kirche, ne? Sich ablichten zu lassen. Da wurden friedliche Demonstranten weggeprügelt, mit Tränengas von der Straße gewischt, ohne dass sie irgendwas gemacht hätten.
Einfach nur, um den Weg frei zu räumen.
Bei vielen Black Lives Matter Demonstrationen und so. Also da ist aus viel, 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 viel nichtigerem Anlass mit viel, 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 viel mehr Gewalt gegen friedliche meist Demonstranten und Demonstrantinnen vorgegangen worden. Vor diesem Hintergrund ist das noch mal bizarrer.
Es ist total bizarr. Also muss man sehen, diese Stadt Washington D.C. strotzt vor Security-Leuten, wer da mal war, an jeder Ecke stehen da Polizisten im Vollschutz rum und so. Also man muss jetzt natürlich die genaue Analyse abwarten, was da konkret schiefgegangen ist. Aber grundsätzlich mal ist das jetzt eine Stadt, die durchaus in der Lage ist, Sicherheit herzustellen. Es sieht also jedenfalls nach den Presseberichten und nach den Videobildern, die man da so sehen kann, einfach ganz gefährlich danach aus, als hätten die Sicherheitskräfte da quasi mit Samthandschuhen agiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass man die Demonstrierenden hat machen lassen. Dazu bin ich zu weit weg. Aber der Eindruck, der entsteht, ist, dass man jedenfalls auch nicht engagiert durchgegriffen hat. Und man kann sich schon die Frage stellen, meine Güte, ja, also wenn da jetzt das Parlamentsgebäude gestürmt wird und damit ja auch Sachwerte in Gefahr geraten und natürlich auch Gesundheit oder gar das Leben der Abgeordneten und der PressevertreterInnen und so, dann stellt sich schon die Frage, wieso man da eigentlich nicht wirklich hart durchgreifen kann. Man muss ja nicht gleich Leute erschießen, aber man kann ja jedenfalls mal die Waffe ziehen, man kann ja zunächst mal über die Köpfe schießen und sagen, wenn ihr jetzt noch einen Schritt weitermacht, dann sind wir gezwungen, auch scharf zu schießen. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Insofern, ich will, wie gesagt, nicht den Eindruck erwecken, man hätte das geschehen lassen, aber mein persönlicher Eindruck ist, man hat auf gar keinen Fall alles getan, was möglich gewesen
ist. Genau, also das Parlament wurde sehr lange Zeit nicht geräumt. Es hat irgendwie 4 Stunden gedauert, bis das da geleert wurde. Erste Ermittlungen auch von privater Seite zeigen, dass ehemalige Militärs auch unter den Menschen waren, die das Kapitol gestürmt haben.
Das muss man sagen, das ist jetzt quasi eine ganz aktuelle Entwicklung. Wir nehmen gerade Freitagmittag auf. In der Nacht jetzt gibt es da so eine ganze Reihe von Berichten auf Twitter, wo einfach Leute sich Fotos angeschaut haben von den Menschen, die jetzt fotografiert wurden im Parlament. Und da sieht man eben, dass die sehr professionelle Ausrüstung dabei haben. Also zum Beispiel so Ziplocks, ne? Das sind diese Bänder, die man so zuzieht, die aber normalerweise eben nur von Polizeikräften genutzt werden. Dann haben die schusssichere Westen an, dann werden da reihenweise Abzeichen getragen von Einheiten der Armee und der Air Force. Also es entsteht einfach von der Klamotte und von den Einrichtungen, von den Ausrüstungsgegenständen der Eindruck, als wenn das Leute aus dem Sicherheitsbereich wären. Jedenfalls ehemalige.
Also jetzt muss man sagen, da kann man natürlich auch viel kaufen, einfach so als Privatmensch in den USA.
Klar, genau. Aber der Eindruck, der da entsteht, ist, das sind jetzt nicht alles nur Spontis, die da mal irgendwie so reingegangen sind, sondern ganz im Gegenteil. Es wird auch der Verdacht gehandelt, es sei möglicherweise geplant gewesen, da Leute gefangen zu nehmen oder zu kidnappen. Wie gesagt, das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, aber was man doch sehr deutlich sieht, ist, dass es offensichtlich eben sich nicht nur um einen wilden Mob gehandelt hat, sondern dass da schon auch Leute dabei waren, die sehr genau wussten, was sie tun.
Und die ganz clever sind. Wurden ja interviewt. Was machen Sie denn hier? Ja, ich wurde mit Tränengas besprüht. Ja, warum denn? Ja, ich wollte in das Parlament. Ja, warum wollten Sie in das Parlament? Ja, ich wollte das Parlament stürmen. Wir machen eine Revolution. Ja, wie ist denn Ihr Name? Maria Bla aus dem... Ah ja, okay, vielen Dank. Oder weißt du, die Leute... Ja, der Typ, der auch da posiert hat, der, glaube ich, in dem Büro von Pelosi gesessen hat, den hat die New York Times, ich glaube, er war es, aber einen von diesen Leuten, die da so ganz prominent posiert haben, den hat die New York Times gefunden und der hat sich sozusagen der New York Times gegenüber zu erkennen gegeben. Ja, wie ist denn Ihr Name? Ja, mein Name ist, habe ich jetzt nicht parat, aber bla bla bla. Okay, ja, alles klar, vielen Dank. So nach dem Motto, das FBI wird sich dann bei Ihnen melden. Also wirklich überhaupt kein Schuldbewusstsein.
Kein Unrechtsbewusstsein.
Kein Unrechtsbewusstsein, null.
Ja, aber Philipp, mal ganz ehrlich, das ist doch genau das Problem. Donald Trump erzählt diesen Leuten seit November allerspätestens, euch wird die Wahl gestohlen. Ja, das ist, ich meine, Donald Trump schafft das Narrativ eines Staatsstreichs durch die Demokraten. Und deswegen gibt es einfach Leute aus seiner Base von ja immerhin vielen Millionen AmerikanerInnen, die fest davon ausgehen, sie müssten ihre Demokratie verteidigen.
Völlig legitim. Ich kann auch meinen Namen sagen.
Die glauben, dass sie ihre Verfassung schützen. Das ist ja das Verrückte. Die leben in einer kompletten Parallelrealität. Dazu haben wir schon oft was gesagt in der Lage, da können wir jetzt nur kurz darauf hinweisen. Es hat auch viel mit der gespaltenen Medienlandschaft zu tun. Die Leute gucken eben nur noch Fox News und schlimmere Propagandakanäle und so. Da gibt es also ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber das, was Philipp gerade zitiert hat, dieses Verhalten der Menschen, die da hochkriminell das Parlament stürmen, die dann aber damit überhaupt gar kein Problem haben, das zeigt einfach Unrechtsbewusstsein null. Die glauben, dass sie patriotisch handeln.
Eine Sache, die mir noch durch den Kopf ging, ist halt diese Fußnote. Waren wir in Deutschland nicht auch kurz davor? Haben da nicht auch so ein paar Querdenk-Knallchargen vorm Parlament, vorm Reichstag gestanden?
Ja.
Und 4 Polizistinnen haben sich da noch in den Weg gestellt. Also jetzt kann man sagen, klar, das ist was anderes, als da passiert ist. Da sind nicht mit Waffen aufgelaufen, da haben nicht Hunderte oder Tausende das Parlament gestürmt und randaliert und. Ja. Aber es gab eine Bewegung aus diesem Bereich, die ins Parlament wollte.
Ja, also klar, ne, da wollten ein paar ins Parlament. Ich glaube, aber damit sind die Parallelen dann auch schon zu Ende. Also es gibt noch eine zweite gefährliche Parallele, das ist die rechtsextreme Ideologie, die dahinter steht. Das haben wir noch gar nicht deutlich genug gesagt. Also das handelt sich jetzt nicht nur um irgendwelche irregeleiteten Trump-Fans, sondern da sind eben auch sehr viele Menschen dabei aus der organisierten rechtsextremen Szene in den Vereinigten Staaten. Und die wiederum spielen ja auch in Deutschland eine zentrale Rolle im Hintergrund bei den sogenannten Corona-Skeptiker-Demos. Also dieser Rechtsextremismus, der organisierte Rechtsextremismus, der offensichtlich weder in den USA noch in Deutschland jemals wirklich vorbei war, der eben sich international vernetzt, der sich auch austauscht und so, der spielt eine große Rolle. Das ist Parallel Nummer zwei, Sturm ins Parlament und Rechtsextremismus im Hintergrund. Aber da hören dann, denke ich, die Parallelen auch auf. Denn es ist ja jetzt nicht so, um das mal weiterzuspinnen, dass eine abgewählte Angela Merkel zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen hätte.
Meinst du, das ist qualitativ noch was anderes?
Könnte ich mir vorstellen, dass das doch so ein bisschen was anderes ist. Oder abgewählter Gerd Schröder oder so, ne? Dass also irgendein abgewählter Bundeskanzler.
Ja,
wenn man das so, ja, deswegen sage ich das mal. Wenn man das mal so sagt, dann wird einem die ganze Absurdität dieser Situation klar, ne? Dass also ein Mensch, der demokratisch völlig legitimerweise abgewählt worden ist, dass der dann sagt, jetzt stürmt doch mal das Parlament.
Also, die Sitzung des Parlaments wurde dann aber noch beendet. Es hat halt diese Abstimmung und diese Zertifizierung der Wahlmenschenstimmen dann gegeben. Biden wird also am 20. Januar Präsident werden. Aber, und da ist trotzdem noch was wirklich Interessantes passiert, finde ich, worauf man hinweisen sollte und was die Spaltung und das der Gesellschaft und die problematischen Denkweisen angeht. Nachdem Menschen das Parlament gestürmt hatten, nachdem die ganzen Abgeordneten in Sicherheitsräumen saßen, nachdem all das passiert ist, wird diese Abstimmung fortgesetzt und 146 Republikaner, die Mehrheit der Republikaner im Parlament, stimmen gegen die Zertifizierung einiger Abstimmungsergebnisse.
Nach wie vor.
Ja. Sagen, das war Betrug, ich bin dagegen. Und da fragt man sich wirklich, was geht in euch vor? Was sind das für Menschen? Und ich glaube, die lassen sich so grob in zwei Kategorien einteilen. Das eine sind einfach uninformierte Dummköpfe, die halt in dieses Paralleluniversum sich verfahren haben. Ja. Die einfach wirklich glauben, da gab es Betrug. Das sind die einen und von denen standen sicherlich auch viele auf der Straße und haben das Parlament gestürmt.
Aber das werden ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele Leute sein. Also mal ganz ehrlich, wenn du Abgeordneter des Parlaments bist, dann hast du doch gewisse andere Erkenntnisquellen als Donald Trumps Twitter-Timeline.
Und die würden dann nämlich in diese zweite Kategorie gehören, nämlich die Zyniker. Zyniker, die genau wissen, was das für Lügen sind, dass das alles Quatsch ist, dass das alles nicht passiert ist, die aber trotzdem so tun, als wäre das passiert, um die Basis von Trump für ihre eigenen Machtinteressen zu gebrauchen.
Das muss man sich überlegen, ne? Das sind also PolitikerInnen, die ganz bewusst eine populäre Lüge nutzen, eine populäre Verschwörungsideologie nutzen, um daraus politisch Kapital zu schlagen, ne? Mit anderen Worten, das ist das Gegenteil eigentlich von Demokratie, wo man Meinungen austauscht, die hoffentlich faktenbasiert sind und auf dieser Grundlage versucht, Menschen zu überzeugen, ne?
Ted Cruz oder so, Trump selber, ne, die sehen, da gibt's irgendwie eine Base, da gibt's Leute, die kann ich irgendwie nutzen, manipulieren für meine Zwecke. In diesem Fall war es jetzt Sturm aufs Parlament. Demnächst ist es vielleicht irgendwas anderes.
Das ist halt Populismus. Den erzählst du irgendwas, den erzählst du, was sie halt hören wollen. Es sollte natürlich idealerweise noch emotional irgendwie motivierend sein. Das triggert die Leute. Tja.
Dann laufen die los. Ja. Und davon gibt es leider offensichtlich eine Menge. Und ein Teil von denen hat sich auch entlarvt.
Das ist das Allerbeste, Philipp.
Es sind ja Leute zu diesen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu dieser Abstimmung gefahren und haben vorher gesagt, da gab es Betrug, wir werden diesen Auszählungsergebnissen nicht zustimmen. Jetzt gab es den Riot und die Stürmung des Parlaments und dann stellen sich einige hin und sagen, oh, im Anbetracht der Ereignisse stimme ich jetzt doch zu. Wo man erstmal denkt, na gut, sind sie zur Vernunft gekommen. Tatsächlich entlarvt sich da aber eine total perverse Zynikerlogik.
Jetzt mal ganz ehrlich, entweder es war Wahlbetrug, ja oder nein. Das hängt nicht davon ab, ob Leute das Parlament stürmen. Entweder war es Wahlbetrug oder eben nicht.
Entweder bist du davon überzeugt, ja. Du weißt es, du hast Beweise, genau. Deswegen stimmst du dagegen. Dann stimmst du auch dagegen, wenn die Leute das Parlament gestürmt haben, die genau das behaupten, dass es so war. Oder du glaubst, es hat alles nicht stattgefunden. Das ist alles ein einziger Hokuspokus, ein Fantasieland. Dann stimmst du nicht zu. Dann sagst du vorher aber auch nicht, dass du zustimmst.
Genau. Also da kann man sehen, das ist ein so, wie soll ich sagen, instrumentelles und flexibles Verhältnis zur Wahrheit. Da Wahnsinn. Kann einem wirklich nur noch schlecht werden. Und
dieses Ergebnis ist für viele offensichtlich jetzt so der letzte Anstoß gewesen, um zu sagen, wir sind hier offensichtlich auf einem sinkenden Schiff mit diesem Trump.
Ja. Die Ratten springen vom Schiff.
Das ist natürlich alles wahnsinnig spät und so. Und man kann einfach jetzt nur auch so als Lehre an euch, an uns appellieren, überlegt euch, mit wem ihr da ins Bett steigt. Überlegt ihr euch, an wessen Seite ihr kämpft. Und sobald ihr da Zweifel habt, sucht ihr das weiter. Weil wenn das zu spät kommt und wenn ihr das versucht, noch mit ein bisschen auszureiten, diese Welle, dann kann es sein, dass beim Exit euer Charakter sich aufgelöst hat.
Ja, und dass einfach die Menschen erkannt haben, dass es euch nur um den Machterhalt geht und eben nicht um demokratische Werte oder wenigstens irgendwie sonst um politische Werte, sondern dass es einfach nur um Machterhalt ging. Das ist das Traurige, dass in der Republikanischen Partei in den Vereinigten Staaten einfach sehr, sehr viele Leute sich nur dafür interessiert haben, ob Donald Trump Wahlen gewinnen kann, ja oder nein. Man muss fairerweise sagen, während des Vorwahlkampfs, ne, als es darum ging, ob Donald Trump 2016 überhaupt Kandidat wird, da waren zunächst mal ja nur sehr wenige Republikaner tatsächlich auf seiner Seite. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass er auf einer breiten Unterstützungswelle damals Kandidat geworden wäre, aber spätestens nachdem er Kandidat war und die Wahl auch noch gewonnen hatte, da war es doch extrem schwer unter den Republikanern wirklich noch explizite Trump-Gegner zu finden, die deutlich gesagt haben, nein, das ist Populismus, das ist undemokratisch, das ist nicht okay, was du hier tust. Ganz im Gegenteil, das Establishment hat dann mitgemacht und da muss man schon sehen, da ging es dann nur noch um Machterhalt und darum, wer hat die Zügel in der Hand und eben nicht mehr um demokratische Werte. Aber gut, das geht nicht nur für die Republikanische Partei. Auch aus der amerikanischen Internetindustrie, muss man deutlich sagen, gab es natürlich relativ viele, ja, die einfach nicht gerade viel Rückgrat gezeigt haben. Also beispielsweise Facebook und Twitter, die beiden großen Betreiberunternehmen von sozialen Netzwerken. Facebook, denen ja auch Instagram gehört
und WhatsApp,
ne, und eben Twitter. Die haben ja über Jahre hinweg den Aufstieg von Donald Trump, ich will nicht sagen möglich gemacht, aber doch jedenfalls deutlich erleichtert. Gerade Twitter war sein allerliebstes Propagandamedium, wo er häufig ja gerade in fast mit der Geschwindigkeit eines Maschinengewehrs irgendwelche Hetznachrichten rausgehauen hat.
Also Twitter gehört nicht zu Facebook, das war eben so ein bisschen missverständlich. Aber genau, Twitter gehört offensichtlich nicht zu Facebook.
Nee, Twitter ist eine andere
Firma. Genau.
Aber jedenfalls haben die beide sich da im Grunde nichts gegeben. Beide haben nicht wirklich durchgegriffen. Twitter hat jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder quasi so Fußnoten dran geklebt an Tweets von Donald Trump, hat ihn aber im Wesentlichen weiter schreiben lassen. Und nun, wo er es offensichtlich völlig übertrieben hat und man quasi auch in der realen Welt, in der sogenannten Kohlenstoffwelt sehen kann, wozu diese Propaganda führt, ja, dass die sich eben nicht nur im Cyberspace abspielt, sondern auch in der Realität, da haben sie jetzt tatsächlich mal den Knopf gedrückt. Twitter zum Beispiel hat Donald Trumps Account wenigstens mal für 24 Stunden gesperrt.
Na, und Facebook, glaube ich, für zwei Wochen.
Sie behalten sich aber vor, seinen Twitter-Account und seinen Insta-Account auch dauerhaft zu sperren. Also müssen wir mal schauen. Da kann man nur sagen, Philipp,
fällt euch früh ein, ne?
Herzlichen Glückwunsch. Nachdem Donald Trump 5 Jahre Hetzpropaganda verbreiten konnte.
Ja. Also kann man ihn zugutehalten. Das war halt eine neue Situation. Sowas hat es halt noch nicht gegeben. Kannst du den Präsidenten nach einem Jahr Amtszeit irgendwie den Twitter-Account wegnehmen? Das sind alles Debatten, die wir hoffentlich so schnell nicht wieder werden führen müssen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie geht's weiter? Die New York Times berichtet, dass die Demokraten sich dafür einsetzen, Trump aus dem Amt zu werfen, ein Impeachment einzuleiten. Die andere Möglichkeit ist ein Rücktritt, kann man nur sagen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Andere Möglichkeit wäre, das fordern die Demokraten, führende Demokraten, ein Impeachment. Also wir hatten das ja schon mal, also ein Amtsenthebungsverfahren, wo dann am Ende beide Kammern des Parlaments irgendwie zustimmen müssen. Das dauert wahrscheinlich alles, das einzuleiern. Ja, keine Ahnung, ob das noch realistisch
ist. Amtszeit endet am 20. Januar um 12. Ja, dann wird hoffentlich, wenn jetzt nicht noch irgendwie die Welt untergeht, Joe Biden tatsächlich neuer Präsident der Vereinigten Staaten sein. Also insofern Impeachment nicht so richtig realistisch. Aber es gibt seit 1967 noch eine andere Möglichkeit, Donald Trump jedenfalls mal vorübergehend, was in diesem Fall dann ja wohl auch endgültig heißen würde, aus dem Amt zu entfernen. Das ist eigentlich für Präsidenten gedacht, die nicht mehr zur Ausübung des Amts in der Lage sind. Ne?
Das müsste vom Kabinett ausgehen, da müsste der Vizepräsident, glaube ich, auch das initiieren, ne? Weil der Präsident wird sicherlich nicht mehr machen. Deswegen muss der Vizepräsident das machen. Da sind relativ hohe Hürden dran, da müssen auch die beiden Kammern mit großer Mehrheit zustimmen. Das ist ein anderer Weg, der gerade intensiv diskutiert wird. Stand jetzt ist total offen, was da passiert, werden wir sicherlich in den nächsten Tagen mehr erfahren. Ich glaube, die Bilanz ist, dass das natürlich für die Demokratie der absolute Tiefpunkt ist und der Tiefpunkt einer sehr, sehr, sehr langen Reise. Wir haben auch den Atlantic-Artikel zitiert damals, der ja gesagt hat, vor den Wahlen noch, Donald Trump wird dieses Amt nicht freiwillig verlassen, nicht ohne Gewalt, nicht ohne den Versuch, alles mit sich zu reißen.
Und siehe da
ist es passiert. Das entspricht halt auch diesem Charakterbild, was von ihm gezeichnet wird, eines Narzissten, der es nicht ertragen kann, dass nur er leidet, dass nur er verliert, wenn er denn überhaupt verlieren darf, sondern wenn er dann schon untergeht, dann müssen bitte schön auch alle anderen mit untergehen. Das ist auf jeden Fall ein Teil der Interpretation und die Frage ist, was plant er eigentlich danach? Und das ist sicherlich auch schon Vorarbeit dafür, seine Base zusammenzutrommeln, sich so ein Image zu verpassen, so eine Erzählung in die Welt zu setzen. Ich bin der Präsident, der illegitim aus dem Amt gejagt wurde, dem sie das Amt geklaut haben und euch haben sie die Wahl geklaut. Mit diesem Narrativ wird er was auch immer anstellen, eine Fernsehsendung machen, einen Fernsehsender gründen oder 2024 wieder zur Wahl antreten.
Ja, das ist ja ehrlich gesagt so die Horrorvorstellung, sag mal, des liberalen Amerika, ne, dass Donald Trump jetzt nur 4 Jahre irgendwie überwintert und sich dann wieder aufstellen lassen wird als Kandidat der Republikanischen Partei, dann mutmaßlich gegen Kamala Harris, ne, die jetzt ja erstmal Vizepräsidentin ist von Joe Biden, wo aber, sagen wir mal, breite Kreise in den USA heute schon damit rechnen, dass sie dann aus dieser Vizepräsidentschaftsrolle heraus kandidieren wird für die Präsidentschaft, sich sie jetzt quasi 4 Jahre lang warm läuft. Und das wäre natürlich dann quasi nochmal so Showdown, wenn Donald Trump dann nochmal der Kandidat wäre. Aber Philipp, da wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen. Ich finde nur bemerkenswert, du hast es gerade schon deutlich gemacht, wenn er diese quasi Dolchstoßlegende weiter kolportiert. Wenn er also weiterhin sagt, euch weißen Amerikaner, euch Rassisten, und euch Konservativen und wem auch sonst noch wurde diese Wahl gestohlen, dann untergräbt das natürlich die Legitimität des Handelns der Regierung von Joe Biden.
Und auch der Institution insgesamt. Ich glaube, man hat ja bei uns im Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg gesehen, welche Macht diese Dolchstoßlegende hat. Also eine Legende, dass bestimmte Akteure in der Gesellschaft für die Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich waren. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz zentrale Legende und ein Narrativ, was die Politik in den USA über die nächsten Jahre bestimmen wird. Es wird Millionen von Menschen geben, die die Institutionen in Frage stellen, die gegen sie vorgehen, immer mit der Begründung, das hat nicht funktioniert, die haben uns die Wahl geklaut, die haben den Präsidenten abgesetzt, in Anführungszeichen, und das wird uns noch jahrelang beschäftigen.
Ja, und ich meine, was das bedeuten kann, das sieht man ja so ein bisschen in der deutschen Geschichte, im Stichwort Dolchstoßlegende eben. Ne? Also die Dolchstoßlegende ist so in einem Satz zusammengefasst, das Narrativ der Konservativen bis Rechtsextremen in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Reichswehr, wie das so schön hieß, im Felde unbesiegt geblieben sei. Also dass nicht etwa die Alliierten die Reichswehr besiegt haben im Ersten Weltkrieg, sondern dass stattdessen innenpolitische Gegner, Sozialisten, Juden, wer auch immer der Reichswehr in den Rücken gefallen sei, deswegen Dolchstoß, ja, dass also quasi die Demokraten den Kaiser gezwungen hätten, in Waffenstillstandsverhandlungen mit den Alliierten einzutreten. Und diese Legende wurde dann bis im Grunde zur Machtübernahme der Nazis immer wieder verwendet von rechten bis rechtsextremen Kreisen, um demokratische Parteien zu delegitimieren, um Stimmung zu machen gegen Juden oder im Grunde gegen wen auch immer. Ja, also diese Dolchstoßlegende konnte man allen möglichen politischen Gegnern gleichsam ans Revers pinnen und sagen, du bist böse. Und das, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, dann fürchte ich einfach, dass genau das in den Vereinigten Staaten passieren wird. Ne? Dass einfach konservative Rechtsextremisten, Rassisten, Antisemiten, White Supremacists und wer da so alles rumspringt, dass die eben immer Stimmung machen werden mit dem Argument, der Joe Biden ist ja illegitimer Präsident, der ist im Grunde so eine Art Putschist und das wird die innenpolitische Diskussion in den USA sicherlich noch weiter aufheizen.
Aber es gibt auch eine positive Nachricht aus dieser Woche, die in vielen Berichten fast untergeht, nicht nur fast, sondern eigentlich untergeht. Und zwar, das hatten wir ja auch kurz erwähnt, es hat in Georgia, im Bundesstaat Georgia, Nachwahlen gegeben. Und zwar wurden dort gleich 2 Senatorensitze nachgewählt aufgrund von verschiedenen Umständen. Und die wurden jetzt beide von Demokraten gewonnen. Das bedeutet, im Senat, also der 2. Kammer im Parlament, sitzen jetzt 50 Republikaner und 50 Demokraten. Das ist ein Patt, aber in Patt-Fragen hat dann die Vizepräsidentin, in diesem Fall auch Demokratin Kamala Harris, eben das Wort. Und so haben die Demokraten de facto auch im Senat eine Mehrheit.
Und das ist natürlich von ganz großer Bedeutung, denn damit können die Demokraten jetzt tatsächlich auch, was die Gesetzgebung angeht, durchregieren. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, dass die Republikaner diese Mehrheit nicht hatten, eben weil ihnen das Repräsentantenhaus fehlte. Das heißt also, Donald Trump war in vielen Fällen gezwungen, mit sogenannten Executive Orders zu arbeiten. Das heißt, er konnte keine Gesetzesinitiativen durchs Parlament bringen, in wesentlichen Fragen, jedenfalls nicht ohne die Demokraten an Bord zu holen. Und deswegen musste er im Grunde mit so Verwaltungsanordnungen arbeiten, also ganz grob vergleichbar vielleicht mit Verordnungen in Deutschland. Und das wird jetzt für die Demokraten, das wird für Joe Biden wesentlich einfacher, weil er eben sich auf eine Mehrheit auch im Parlament stützen kann. Er hat eine eigene Legitimation, was ja im Präsidialsystem der USA eine Direktwahl des Präsidenten gibt, nicht wie in Deutschland abhängig vom Bundestag. Aber er kann sich jetzt auch auf eine Mehrheit für die Gesetzgebung stützen, weil die Demokraten eben beide Kammern des Kongress beherrschen. Und das kann auch bedeuten, dass die Überlegungen tatsächlich Realität werden, für einen politisch ausgeglichenen Supreme Court zu sorgen. Da haben wir ja viel drüber gesprochen in der Lage. Zurzeit steht es 6-3 bei den neuen Richterinnen und Richtern am Supreme Court. Das heißt, die Republikaner, oder vorsichtig gesagt, es sind ja nicht Formalparteistellen am Supreme Court, ne? Aber es gibt einfach zurzeit 6 Richterinnen und Richter, die von republikanischen Präsidenten benannt worden sind, die tendenziell konservativ sind, und nur noch 3 liberale Richterinnen und Richter. Und da muss man einfach sagen, da könnte es sein, dass die Joe Biden und den Demokraten im Kongress sehr in die Quere kommen mit potenziell tendenziösen Entscheidungen. Bislang hat der Supreme Court sich relativ zurückgehalten, es gibt Ausnahmen, aber da gibt es einfach ein großes Risiko. Und deswegen gibt es ja schon seit längerem Überlegungen eines sogenannten Court Packings, ja, dass man also den Supreme Court wieder ausgleicht. Also entweder man könnte natürlich schlimmstenfalls jetzt die Zahl der Richterstellen so weit erhöhen, dass Joe Biden eine demokratische Mehrheit installiert könnte. Das wäre aber natürlich, sagen wir mal, hochproblematisch, weil sich damit im Grunde so eine Art Wettrüsten entwickeln würde. Ja, wer schafft mehr Richterstellen? Wer schafft sich eine eigene Mehrheit am obersten Gerichtshof? Deswegen war ja der Vorschlag, den wir in der Lage mal ventiliert hatten, die sogenannte Fair Packing. Ja, dass man also nicht eine Mehrheit für die Demokraten installiert, sondern nur 6-6 schafft, sodass dann der Supreme Court hoffentlich aus dem parteipolitischen Klein-Klein rauskommt. Aber dafür hätten jetzt die Demokraten einfach die Grundlage im Parlament. Sie könnten also die Richterstellen von 9-12 erhöhen, dann könnte Joe Biden 3 RichterInnen benennen und damit wäre der Supreme Court wieder quasi parteipolitisch neutral besetzt. Wir werden sehen, was daraus wird.
Wir kommen zur Corona-Lage hierzulande und ein bisschen auch in der Welt, aber vor allen Dingen natürlich hierzulande. Und wir wollten das eröffnen mit so einer persönlichen Beobachtung, die wir hier bei der Vorbereitung gemacht haben. Nämlich haben wir festgestellt, dass wir auch so ein bisschen entnervt und K.O. Corona-müde eigentlich.
Corona-müde, ne? Genau. Wir haben echt so langsam echt Energieprobleme, muss man ganz deutlich sagen. Und das Lustige daran ist, dass das auch irgendwie so im ganzen Freundeskreis so ist. Wenn man sich so umhört, ich habe heute Morgen noch 2 Kolleginnen auch getroffen von der GFF. Und so alle sind einfach so
Genau. Ja? Ja. Aber man muss dazu sagen, wir sind extrem privilegiert.
Ja, und dessen sind wir uns auch bewusst, ne?
Wir können arbeiten. Wir verdienen unser Geld. Wir haben keine Kleinkinder zu Hause. Wir müssen nicht in die Krankenhäuser und die Leute pflegen und sterben sehen. Nee. Wir sind selber gesund. Familie ist gesund. Viel privilegierter kann man in dieser Situation eigentlich nicht sein.
Genau, das ist so, ja.
Da kann man nur erahnen, unter welcher Belastung und in welchen Gemütszuständen Millionen andere Menschen in Deutschland sein müssen.
Das kann man wirklich nur ahnen. Und insofern würden wir jetzt eben auch nicht jammern. Wir wollten es einfach nur mal so ein bisschen transparent machen. Aber selbst uns in so einer doch unterm Strich ziemlich komfortablen Lage geht es so langsam echt an die Nieren. Und den Menschen, die in schwierigeren Situationen sind, muss Corona ganz offensichtlich noch viel härter treffen. Wir können das wirklich nur erahnen. Also Philipp hat ja schon ein Stichwort genannt. Ich denke jetzt mal besonders an das medizinische Personal. Ja, es ist total krass zum Beispiel, was Ärztinnen und Pfleger auf Twitter jeden Tag schildern, was da los ist. Ne? Ich las jetzt gestern zum Beispiel auf Intensivstationen, ist es inzwischen wahrscheinlicher, dass Corona-Patienten rausgerollt werden müssen, weil sie verstorben sind, als dass sie quasi spontan atmend, selber atmend wieder entlassen werden können. Das muss man sich mal überlegen. Was ist mit Pflegenden, ja, die also in Pflegeheimen arbeiten, Eltern mit kleinen Kindern oder auch
Alleinerziehende,
ja. Selbstständige, aber ganz ehrlich, KünstlerInnen, ja, der ganze kreative Bereich, die alle um ihre Existenz bangen. Insofern war so unser Gedanke, wenn uns das schon so geht, in so einer komfortablen Situation, wollten wir euch einfach mal so ein bisschen den Rücken stärken und sagen, Leute, seid nachsichtig mit euch. Ne? Die Situation ist einfach wahnsinnig hart. Die Pandemie ist eine große emotionale und psychische Herausforderung. Und man kann einfach jetzt nicht zum Rockstar werden.
Ja, in diesen und Zeiten. Vor allen Dingen helft euch gegeneinander. Ja. Alleinerziehend, das ist ja auch immer eine Kopplung von bestimmten Sachen. Weißt du, es sind ja Künstler, Künstlerinnen, die sind ja dann häufig oder manchmal nicht nur Künstler, Künstlerinnen, sondern sind dann auch noch alleinerziehend und auch noch prekär verdient.
Ja.
Postboten, Postbotinnen, diese ganze Paketdienstleistungsgewerbe oder irgendwelche prekär Beschäftigten, von denen es ja eine ganze Menge leider in Deutschland gibt.
Ja. Der ganze Restaurantbereich, ne? Servicekräfte.
Wenn du dann auch noch Finanzsorgen hast und du hast die Kinder und die gehen nicht zur Kinder- und Schule und du musst dir Sorgen machen um deine Miete und du hast keine Sozialkontakte und so. Also ich glaube, da muss man mal darauf hinweisen, um auch das ganze emotionale Ökosystem mal wahrzunehmen, in dem das hier jetzt alles passiert. Über alles, was wir jetzt reden und die ganzen Anforderungen und so, das mag aus einer Sicht alles richtig sein, aber es ist halt mittlerweile so, dass wirklich ganz, ganz, ganz viele Menschen wirklich am Limit sind.
Und unsere Botschaft an der Stelle ist eben zum einen diese Solidarität und zum anderen auch dieses so ein bisschen nachsichtig und gnädig mit sich selber zu sein. Einfach, man kann in dieser Situation nicht besonders toll performen. Ne? Das ist völlig normal, dass man einfach down ist, dass man mal müde ist, dass man schlapp ist, dass man irgendwas nicht schafft und so. Und das liegt nicht daran, dass ihr Gurken seid auf gut Deutsch, sondern es liegt einfach daran, dass diese Pandemie so hart ist. Die ist einfach für uns alle eine große psychische und emotionale Belastung. Es geht jetzt einfach noch darum, da irgendwie heile durchzukommen bis zum Frühsommer, hoffentlich, wenn die Impfungen einen nennenswerten Teil unserer Bevölkerung immunisiert haben werden und wenn dann auch klimabedingt oder wetterbedingt vielmehr das Virus schlechtere Verbreitungschancen hat, dann hoffen wir einfach mal, dass dieser ganze Wahnsinn ein Ende hat. Aber erstmal zu den Zahlen.
Zu den Zahlen, ja genau. Also nach Silvester, Weihnachten, da waren die Zahlen ja ein bisschen dünn. Die Datenbasis war dünn, weil, naja, bekannt, keine Tests, wenig gemeldet und so weiter und so fort. Jetzt aber erleben wir, glaube ich, wieder eine Annäherung an die Realität heute. Die Gesundheitsämter, die im Robert-Koch-Institut 31.000 neue Fälle gemeldet, die sie registriert haben.
Wow.
Die Bildziffer kommt dann noch dazu. Innerhalb von 24 Stunden 31.000 neue Fälle. Wir sind bei einer Inzidenz, also Fälle 7 Tage auf 100.000 von 136. Das ist ein bisschen besser als im Dezember, aber eben noch lange nicht da, wo man so hin will. Unter 50.
Und vor allem eine ganz große regionale Ungleichheit. Ja. In Schleswig-Holstein sieht die Lage relativ entspannt aus. Sachsen und Thüringen katastrophal mit so um die 400. 400, ja. Ne, bei 136 genau. Bundesschnitt.
In den letzten 24 Stunden sind 1.181 Menschen mit Covid gestorben. Das ist schlimm, aber natürlich auch ein Ergebnis der Ansteckung aus Mitte Dezember.
Ja, das muss man immer sehen. Ne?
Das ist jetzt kein Indikator für die Lage jetzt, sondern ein Indikator für die Lage, wie sie Mitte Dezember war.
Aber trotzdem, immer wieder muss man sich überlegen, 1.181 Menschen, die ihr Leben verloren haben, ne? Die mitten aus dem Leben gerissen worden sind, die Verwandte haben. Ja, vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern. Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst. Und deswegen haben Angela Merkel und die Chefinnen und Chefs der Bundesländer beschlossen, den Lockdown zu verlängern. Das war allseits erwartet worden. Mindestens bis zum 31. Januar bleibt also alles, wie es ist und wird sogar noch ein bisschen nachgeschärft. Insbesondere Kitas und Schulen sollen vorerst geschlossen bleiben. Da muss man dazu sagen, theoretisch, denn bei Lockerungen sollen die Bildungseinrichtungen von Anfang an dabei sein. Wir diskutieren das gleich nochmal genau. Und dass Schulen wirklich so lange geschlossen bleiben, ist doch unwahrscheinlich, denn die Länder wackeln schon jetzt bei der Umsetzung. Gerade aus Berlin wird ein ziemlich haarsträubender Öffnungsplan bekannt.
Auch Baden-Württemberg und so.
Ja,
also da sagen wir gleich noch was dazu. Das ist sozusagen das eine. Dann wird der Kontakt weiter beschränkt. Also zusätzlich zum Haushalt soll nur noch eine einzige nicht zum Haushalt gehörende Person treffbar sein, privat.
Aber privat ist das wichtige Stichwort in diesem Zusammenhang, denn beruflich gilt natürlich weiter so mehr oder weniger anything goes. Ne? Also 20 Leute im Großraumoffice soll nach wie vor überhaupt kein Thema sein. Unter bestimmten Voraussetzungen gilt zwar Maskenpflicht, aber wie wir alle wissen, sind die Masken auch kein hundertprozentiger Schutz, vor allem wenn man 8 Stunden in einem großen Büro sitzt. Also das ist, da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal dazu, das ist einfach ein zentrales Problem, das immer deutlicher zutage tritt. Dieser enorme Kontrast zwischen dem, was an privaten Einschränkungen gilt, die immer drakonischer werden, und den nach wie vor, sagen wir mal, doch allenfalls sehr vorsichtigen Beschränkungen für das Geschäftsleben. Also das Wirtschaftsleben. Geschäfte sind ja oft zu, aber Wirtschaftsleben.
Dann soll es einen 15-Kilometer-Radius um den Wohnort geben, wenn denn in Hotspots die 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben ist, was in vielen Bereichen ja noch der Fall ist. 15 Kilometer um den Wohnort, das ist regional wahrscheinlich relativ ungerecht, weil Wohnort heißt Berlin. Da sind 15 Kilometer, ja. Da kann man schon ein bisschen fahren. Ja. Während wenn ich an das Dörfchen meiner Mutter denke, 15 Kilometer Umkreis.
Da kannst du nicht einmal einkaufen fahren.
Das ist schon ein großer Stadt-Land-Unterschied. Ausnahmen soll es dann nur noch aus triftigen Gründen geben. Es soll halt damit unterbunden werden, was im Harz und in anderen mittelgebirgischen Skigebieten zu sehen war, dass nämlich die Leute da in Winterurlaub fahren und sich da alles staut und sammelt. Solche tagestouristischen Ausflüge, die sollen damit unterbunden werden.
Apropos 15 Kilometer, an der Stelle kleines Dankeschön von meiner Seite noch. Ich hatte sehr, sehr schöne Weihnachten, muss ich ehrlich sagen. Und ein Aspekt davon, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, Weihnachten natürlich sozial im kleinsten Kreis, wie man sich das vorstellen kann, aber emotional war es trotzdem sehr, sehr schön. Ich habe ja kurz vor Weihnachten diese Karten-App Mappelarm veröffentlicht, oder genau genommen Mappelarm NG. Die steht also im App Store seit kurz vor Weihnachten und hat dort super nettes Feedback von euch bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ein Feedback war, ob man nicht in diese App auch eine Funktion einbauen könnte, diesen 15-Kilometer-Radius anzuzeigen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gestern Abend mal gemacht. Also es ist natürlich eine ganz simple Funktion nur, aber man kann sich jetzt also einen Radius unterschiedlicher Größe, unter anderem 15 Kilometer, um jeden beliebigen Punkt anzeigen lassen. Ja, das ist jetzt nicht perfekt, ja, weil 15 Kilometer teilweise ja auch von je nach Ländervorschriften von der Gemeindegrenze berechnet werden, also nicht von einem Punkt aus, aber man kann den Punkt ja auch auf die Gemeindegrenze verschieben und so. Und jedenfalls bekommt man so einen Eindruck davon, wie groß 15 Kilometer sind. Insofern vielen, vielen Dank für diese spannende Anregung. Hat Spaß gemacht, das gestern Abend kurz zu klicken, und könnt ihr euch im App Store kostenlos laden. Mappelarm NG heißt das Ding.
Zur Vollständigkeit gehört noch, dass Altenpflege und Pflegeheime besser geschützt werden sollen. Es soll eine Initiative geben, um Freiwillige zu werben, die Schnelltests in den Einrichtungen durchführen. Das ist ja logistisch ein großes Problem gewesen, dass da jeder, der rein und raus geht, einen Schnelltest machen soll, dass da aber überhaupt kein Personal dafür vorhanden war, um das zu machen. Dann sollen Einreisen aus Risikogebieten künftig natürlich Quarantänepflicht geben, aber eben auch eine Testpflicht. Und der Test, der soll dann binnen 48 Stunden vor oder unmittelbar nach der Einreise gemacht werden müssen. Die Eltern, die Kinder wegen der Pandemie zu Hause betreuen müssen, die sollen 10 Tage zusätzliches Kinderkrankengeld pro Elternteil in diesem Jahr bekommen. Alleinerziehende sollen 20 Tage bekommen, also wo sie sozusagen, ja, das ist so eine Art zusätzlichen Urlaub quasi nehmen können, der bezahlt ist.
Ja, ganz genau. Also man kann ja als Elternteil, wenn das Kind krank ist, in bestimmten engen Grenzen nicht zur Arbeit gehen, kann seinem Arbeitgeber schreiben, kann ich kommen, Kind krank. Und das wird jetzt eben ausgebaut.
Die Begründung, denke ich, für diese Verschärfung und auch für die Verlängerung der Maßnahmen liegt auf der Hand. Das sind zum einen die hohen Inzidenzen, die hohen, weiterhin hohen Zahlen, die einfach nicht runtergehen wollen. Und das ist ein bisschen ein neuer Aspekt, der sich verschärft hat, die Mutante B117.
Ja, ganz genau. Über diese Mutante haben wir in der vergangenen Folge schon kurz gesprochen. Insbesondere haben wir erklärt, warum die gefährlicher ist, ja, weil die einfach quasi klebriger ist. Diese Viren docken besser an den menschlichen Zellen. Christian Drosten hat im Corona-Update von NDR Info nochmal erklärt, das muss zwar kein Vorteil sein, weil diese Viren wohl auch irgendwann wieder abdocken müssen, aber diese Mutante allerdings scheint hier quasi ein Maß an Klebrigkeit, jetzt mal bildhaft gesprochen, getroffen zu haben, dass ihr tatsächlich einen Vorteil verschafft. Zwar wirkt wohl die Impfung weiterhin und dieses Virus führt auch nicht zu einer höheren Sterberate. Christian Drosten sagt sogar, in Kliniken im Vereinigten Königreich gibt es sogar schon erste ganz leichte Indizien, dass diese Mutation sogar weniger schwere Verläufe herbeiführt. Aber, und das ist das entscheidende Problem, sie ist höchstwahrscheinlich, das hat sich wohl bestätigt, viel ansteckender als die bisherige Variante. Man weiß nicht ganz genau wie viel, aber so um die 50-70% mehr ansteckender. Und wenn tatsächlich diese Daten aus dem Vereinigten Königreich jetzt auch in den aktuell laufenden Studien in Dänemark bestätigt werden, dann wäre diese höhere Ansteckung schon belegt. Und Christian Drosten, Philipp, macht sich jetzt wirklich Sorgen.
Und das ist etwas, da muss ich als experimenteller Virologe schon schlucken. Also da muss ich schon sagen, sowas passiert nicht einfach so. Also Viren machen so starke Erhöhungen ihrer Übertragungsfähigkeit normalerweise nicht wegen ein paar Mutationen in einer laufenden Epidemie. Also das ist schon ein sehr bemerkenswerter Befund.
Ja, macht da noch ein bisschen ein Fragezeichen dran, weil das alles wie immer nicht 100% sicher ist, aber die Tendenz geht schon in diese Richtung, dass das wirklich wesentlich infektiöser ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn es die Sterberate nicht erhöht, sondern in Anführungsstrichen nur die Infektionsrate, was ist denn daran das Problem? Und da hat Spiegel Online ein ganz interessantes Rechenbeispiel veröffentlicht von einem Modellierer, der sowas berechnet. Und da wird das so ein bisschen deutlich, wo da das Problem ist und warum Christian Drosten so schlucken muss. Nämlich, die Berechnung geht davon aus, dass wir momentan so einen R-Wert haben von 1,1.
Ein Mensch steckt statistisch 1,1 Menschen an oder 10 Infizierte stecken in einer Woche tendenziell 11 Menschen an.
Und das Risiko, an so einer Infektion zu versterben, so die Annahme, liegt jetzt ungefähr bei 0,8%. Und daraus folgt, Stand jetzt, von 10.000 Infizierten sind nach einem Monat ungefähr 129 gestorben. So, das ist so mit der Infektionsrate, wie wir sie jetzt aktuell beobachten. Wenn wir jetzt aber annehmen, dass das Risiko, an einer Infektion zu versterben, um 50% höher wäre, was es ja nicht ist.
Gedankenspiel.
Angenommen, das Risiko, an einer Infektion zu versterben, wäre um 50% höher, dann wäre die Opferzahl nicht mehr wie aktuell bei 129, sondern bei 193. Also schon mehr, aber überschaubar mehr. Während, wenn die Übertragbarkeit des Virus, die Infektiosität, um 50% steigt, dann haben wir nicht mehr 129 Tote nach einem Monat.
Oder 193.
Sondern 978 Tote.
Ja, mit anderen Worten, die höhere Infektiosität ist viel, viel gefährlicher. Warum ist das so? Wenn sich die Sterblichkeitsrate steigert, dann ist das quasi ein proportionaler Anstieg. 50% mehr Sterblichkeit sind eben 50% mehr Menschen, die daran versterben. Das ist ein vergleichsweise moderater Anstieg. Ist natürlich immer noch viel zu viel. Jedes Schicksal ist dramatisch, aber wenn die Übertragbarkeit sich steigert um denselben Faktor 50%, dann gilt das eben für jeden einzelnen Übertragungsvorgang. Das heißt, da hat man wieder das Problem mit dem exponentiellen Wachstum und deswegen steigert sich die Zahl der Infizierten dann dramatisch und dementsprechend auch die Zahl der Opfer. Das heißt also, das ist überhaupt keine gute Nachricht, dass dieses Virus nicht gefährlicher ist, sondern nur übertragbarer, weil es dann unter dem Strich weitaus mehr Opfer nach sich zieht.
Genau, und Christian Drosten sagt im Corona-Update, es sehe so aus, dass der R-Wert der Mutante um 0,4 bis 0,5 höher sein könnte als das Virus, was wir bisher kennen. Also die ganze kumulierte R-Rate sozusagen von 0,8 auf 1,2 auf 1,3 geht. Und das ist, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig sicher. Aber was wäre denn, wenn das wirklich zu einer Tatsache gerinnt?
Dann haben wir ein richtiges Problem. Dann können wir mit all den derzeitigen Diskussionen, welche Maßnahmen macht man, kann man Schulen offen halten und so weiter, was kann man an Arbeitsstätten machen, alle diese Dinge, muss man leider neu drüber nachdenken.
Na, er sagt, Horizont ist bis Ostern. Ne? Also nicht, dass wir jetzt bis Ende Januar denken oder im Februar, sondern wir sind bis Ostern irgendwie in diesen Dimensionen. Und müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir in der Zeit das runterkriegen.
Darüber sprechen wir auch gleich noch, welche Maßnahmen jetzt überhaupt noch möglich sind. Zunächst mal aber wollen wir noch über die Gegenwart und den aktuellen Stand reden beim Thema Impfungen. Der Impfstart ist ja schon so kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten passiert. Der Impfstart ist für viele enttäuschend verlaufen, muss man sagen. Es gab ein bisschen zu wenig Impfstoff. Der ist auch zum Teil verspätet geliefert worden. Dann gab es irgendwie Chaos bei der Benachrichtigung und so. Die Termine für die Impfung sind teilweise vergeben worden. Dann gab es keinen Impfstoff oder es gab Impfstoff, aber nicht genügend Menschen kamen, die sich impfen lassen wollten.
Ja, vor allem gibt es kein einheitliches System bundesweit, sondern jedes Land macht das irgendwie anders.
Also mit anderen Worten, das sah jetzt noch nicht super professionell aus, aber auf der anderen Seite kann man natürlich schon auch sehen, dass es da eine große logistische Vorbereitung gab. Es gibt immerhin diese mehreren hundert Impfzentren in Deutschland und ich würde mal denken, das läuft halt an. Okay, es war jetzt nicht direkt ein Kickstart, aber das läuft an und das sind Probleme, die werden sich irgendwie beheben lassen.
Impfbereitschaft steigt?
Das wollte ich sagen, ist natürlich die gute Nachricht. Ne? Also die Impfbereitschaft steigt, ja, bei Menschen in Pflegeberufen zu gering. Da gibt es alle möglichen Spekulationen, wo das herkommt. Aber insgesamt wächst die Impfbereitschaft wahrscheinlich auch einfach, weil man jetzt sieht, es geht los. Die Menschen, die geimpft sind, müssen sich weitaus weniger Sorgen machen. Und es gibt nach wie vor, jedenfalls soweit ich das mitbekommen habe, praktisch keine Berichte über Impfschäden. Es gibt eine ganz spannende Karte, Philipp, hast du ausgegraben von Zeit Online.
Ja, Zeit Online hat ein ganz gutes Datenprojekt gemacht, haben wir verlinkt. Ist eine Impfkarte, ist halt zu sehen, in welchem Bundesland Bundesland, wie viele Dosen verimpft wurden und so. Also da kann man sich immer ganz gut ein Bild davon machen, wie ist eigentlich so der Impfstatus. Und danach sind aktuell knapp 477.000 Impfdosen verabreicht worden. Man kann davon ausgehen, dass das ungefähr korreliert mit der Zahl der Menschen, die geimpft wurde, weil wahrscheinlich die wenigsten davon jetzt schon zum zweiten Mal geimpft wurden. Und demnach hätten wir so ungefähr 0,6% der Einwohner, die bisher eine Dosis bekommen haben. Die hat ja schon durchaus eine erhebliche Wirkung, hat ja Drosten auch in seinem Update da erklärt. Die zweite spezifiziert den Impfschutz und macht ihn vor allen Dingen länger anhaltend, aber schon nach der ersten Dosis hat man wohl einen ganz guten Impfschutz, aber es sollte halt noch eine zweite daherkommen. Es gibt ja die Diskussion, soll man die zweite jetzt ein bisschen aufschieben, um mit den vorhandenen Dosen erstmal möglichst vielen den ersten Schuss zu geben. Da sagt er, kann man drüber nachdenken, ist jetzt wissenschaftlich nicht völlig abwegig. Aber trotzdem gibt es natürlich aktuell eine sehr heiße Debatte, ob jetzt zu wenig Impfstoff bestellt wurde und wenn ja, von wem. Oder ob das Ganze ein Problem der Produktion ist, das sich wieder
angeht. Ja, wir haben in der vergangenen Woche ja schon drüber gesprochen, dass die Einkaufspolitik der Europäischen Union, an der sich ja auch Deutschland beteiligt hat, jetzt nicht über jeden Zweifel erhaben war, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber wir wollten da jetzt nicht nochmal einsteigen. Die Diskussion ist aus unserer Sicht ein bisschen zu sehr hochgekocht. Also wir haben das ja kritisiert, wir haben ja diese Kritik aufgegriffen, aber ich finde, dann ist es vielleicht auch mal gut. Die Taz, finde ich, hat eine ganz interessante Position vertreten. Wir zitieren das mal kurz. Tatsächlich konnte im Herbst, als die Bestellungen erfolgt sind, niemand wissen, welcher Impfstoff als erster eine Zulassung erhalten wird. Von den Kritikern, die jetzt 9-mal klug behaupten, es sei schon früh absehbar gewesen, dass BioNTech dieses Hasenrennen gewinnen würde, war damals im Herbst seltsamerweise kein einziges Wort zu vernehmen. Mit anderen Worten, hinterher zu wissen, welchen Impfstoff man im Sommer oder im Herbst hätte kaufen müssen, ist irgendwie auch so ein bisschen billig. Wie gesagt, die EU hat sicher zu vorsichtig agiert. Es gab auch so offensichtlich so ein paar nationale Befindlichkeiten, was irgendwie nicht so ganz passt zu der Bedrohungslage. Aber trotzdem, irgendwann ist es jetzt auch mal gut. Klar, ist nicht perfekt gelaufen, aber eigentlich ist es jetzt doch vor allem wichtig zu schauen, wie kommen wir an hinreichend Impfstoffdosen. Und da sagen jetzt sowohl unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als auch die Europäische Union in Gestalt der Kommission, das eigentliche Problem ist die Produktion.
Dass sie eigentlich genug Impfstoff bestellt hätten, aber das natürlich jetzt eben die Impfstoffproduktion auf Touren kommen muss. Spahn sagt, es gibt genug Impfstoff, sagt auch die Union. Und ich glaube, gemeint ist in diesem Jahr. Also der Unterschied in der Wahrnehmung ist, ja, aktuell, heute, morgen gibt es nicht genug Impfstoff, um alle zu impfen. Das war vorher klar. Aber er sagt, in den nächsten Monaten, wenn wir uns im September angucken, haben wir bis September genug Impfstoff gehabt, sagt er, wird das wahrscheinlich so sein. Ein Sprecher von ihm aus dem Gesundheitsministerium sagte, in diesem Jahr wird Deutschland mindestens 90 Millionen Impfstoffdosen von BioNTech bekommen.
Das wären dann 45 Millionen Geimpfte und das dürften etwa so viele sein, die sich impfen lassen wollen. Ja, also insofern, glaube ich, sollte man das jetzt nicht übertreiben, diese Diskussion. Es gibt dazu auch noch eine andere ganz gute Information oder eine gute Nachricht, muss man sagen. Die EU hat nämlich 300 Millionen zusätzliche BioNTech-Dosen bestellt. 75 Millionen davon sollen schon im zweiten Quartal, also ab April, geliefert werden. Und vielleicht noch wichtiger, der dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff sehr ähnliche Impfstoff von Moderna aus den Vereinigten Staaten ist jetzt auch in der EU zugelassen worden. Es ist also auch ein Impfstoff, der nach einem sehr ähnlichen Wirkprinzip als mRNA-Impfstoff funktioniert, praktisch dieselbe Wirksamkeit hat. Das heißt, das ist wirklich eine richtig gute Nachricht, dass der jetzt auch in der EU verwendet werden kann. Damit dürfte sich die Situation bei den Impfstoffen auch deutlich nochmal entspannen. Bannen.
Außerdem hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA zugelassen, dass aus diesen existierenden BioNTech-Pullen,
diesen Ampullen, aus denen man die Spritzen aufzieht, ne?
Nicht 5 Dosen gezogen werden, sondern 6, so wie das häufig wohl möglich ist. Es gab eine zulassungsmäßige Beschränkung, nur 5 Dosen aus einer Ampulle. De facto waren aber immer genug oder häufig genug Impfstoff für 6 drin. Und da wurde dann immer eine Zeit lang was weggeschmissen, weil das nicht zugelassen war. Das wäre also, das klingt erstmal banal, ja, statt 5 kann man jetzt 6 Dosen.
Ja, aber das sind dann plus 20%.
Ist das so 20%?
Ja, rund, ja.
Genau, ja, plus 20%. Ja. Also das ist auch nochmal. Außerdem gab es dann noch die Nachricht, dass CureVac, diese andere deutsche Firma, die einen Impfstoff entwickelt, jetzt wohl mit Bayer kooperiert, um eben diesen Impfstoff dann auch zu produzieren in größerem Maßstab und zu vertreiben. Wobei man sagen muss, CureVac, der ist noch in einer anderen Phase, da kann auch viel schief gehen.
Und ob der was taugt, wissen wir nicht.
Wissen wir nicht.
Aber wie gesagt, impfstoffmäßig kann man, glaube ich, so den Strich drunter ziehen und sagen, ist nicht perfekt gelaufen bei der Bestellung und bei der Organisation, aber es läuft an, es wird besser und mit etwas Glück sind im Herbst doch jedenfalls breite Kreise in Deutschland geimpft. Aber das hilft natürlich nicht, Philipp. Wir müssen bis dahin ja irgendwie über die Runde kommen und da sind die, wie das so immer so schön heißt, nicht pharmazeutischen Interventionen, also das, was man sonst noch so tun kann, außer Impfen und Medikamente geben, einfach das Gebot der Stunde. Die Frage ist, was tun wir denn jetzt? Und die Lage ist ernst. Wir haben es gesagt, es gibt eine neue Virusvariante. Der bisherige Lockdown hat nur so halb geklappt. Wir haben zwar das exponentielle Wachstum stoppen können, aber die Zahlen sind auf hohem Niveau. So geht es irgendwie nicht weiter. Die Frage, was kann man noch tun?
Naja, also mir fallen da eigentlich nur ein ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr, aber auch öffentlicher Personenfernverkehr ist ein Thema. Arbeitsleben, das hast du vorhin angesprochen. Ja, viele Geschäfte blasen zu, aber trotzdem gibt es ja Bürotätigkeit.
Ja, und der ganze Kulturbereich ist so, das kann man gar nicht oft genug sagen. Alle Theater, Kinos, alle Restaurants, alle Cafés, alles zu, alles musst du dicht machen, aber Fabriken, Büros laufen weiter, als wäre nichts geschehen.
Und dann gibt es natürlich die Schulen. Christian Drosten hat das auch noch mal ein bisschen spezifiziert, welche Maßnahmen so debattiert werden sollten, könnten, müssten. Das eine, das finde ich schon auch irgendwie nachvollziehbar, Homeoffice-Pflicht. Jetzt sagt die Bundesregierung, Arbeitgeber sollten alles Mögliche dafür tun, dass die Leute zu Hause arbeiten können. Andersrum, glaube ich, würde ein Schuh draus werden zu sagen, ihr müsst rechtfertigen, wenn eure Leute ins Büro kommen sollen.
Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen, da finde ich einen ganz merkwürdigen Kontrast. Diese Maßnahmen sind super hart in ganz vielen Lebensbereichen, aber im Arbeitsleben gilt nur so, oh ja, wäre doch nice. Ja, da wird also so nur so ganz lieb bitte, bitte, bitte gesagt und es wird einfach nicht durchgegriffen. Und da sieht man wieder diese Prioritätensetzung, die wir in der Lage auch schon an verschiedenen Stellen hinterfragt haben. Das Wirtschaftsleben scheint irgendwie so eine Art Supergrundrecht auf seiner Seite zu haben. Und das finde ich irritierend. Ja, man kann das so ein bisschen ökonomisch erklären, dass natürlich die Steuereinnahmen aus der Industrie und aus anderen Bereichen unserer Wirtschaft dazu beitragen, dass man zum Beispiel quersubventionieren kann, dass man Restaurants überhaupt stutzen kann oder so. Ne? Aber es kann doch irgendwie auch nicht sein, dass diese Pandemie maßgeblich weiter dadurch getrieben wird, dass im Arbeitsleben Business as usual gilt.
Das wissen wir nicht genau. Und außerdem heißt ja Begründungspflicht für Präsenzarbeit nicht, es gibt keine Präsenzarbeit mehr.
Nee,
du musst es halt begründen. Und der zweite Schritt, den Drosten auch vorschlägt, ist, es gibt halt unvermeidbare Präsenzarbeit. Ja? Müllarbeiter, die ganzen Paketdienste, so, die müssen da irgendwie, das geht nicht von zu Hause. Und da sagt er, da müssen mehr Schnelltests. Da müssen wir quasi die Leute täglich testen, um halt Infektionen schneller auf die Spur zu kommen und diese Präsenzarbeit auf diesem Weg sicherer zu machen. Und dann auch so Sachen wie, ja, ÖPNV halt nur zu Viertel voll. 25% voll. Irland hat damit wohl Erfolg gehabt. Und noch ein Vorschlag, Quarantäne im Hotel. Ja, das ist halt, wie das in dieser Pandemie eben so ist, vor allen Dingen häufig auch Menschen betrifft, die prekär leben, die wenig Geld verdienen, die auf geringem Platz leben, die mit vielen Menschen in kleinen Wohnungen leben. Wenn da jemand infiziert ist, ist das total schwer, den im Westflügel zu isolieren. Ja. Sondern da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der auch die ganze Restfamilie ansteckt oder die. Und da müsste man einfach sagen können, dann geht er eben oder sie eben ins Hotel und wird da verpflegt und da isoliert 2 Wochen, bis er wieder fit ist oder sie. Ja. Also das sind so Sachen, in die man noch denken könnte, aber vor allen Dingen geht es eben auch um die Schulen.
Genau, und deswegen hilft es alles nichts. Wir müssen uns dieser Debatte einfach nochmal zuwenden. Wie gesagt, die Beschlüsse von Angela Merkel und den Länderchefinnen und Chefs gingen eigentlich dahin, die Schulen bis Ende Januar geschlossen zu halten, aber selbst das wird jetzt erstmal nicht durchgezogen, denn stattdessen präsentiert die Kultusministerinnenkonferenz einen wachsweichen Stufenplan, der den Ländern im Grunde alles erlaubt, sogar ohne klare Inzidenzwerte.
Ja, genau. Also die sagen zwar im Kern, die Dezembermaßnahmen müssen fortgeführt werden, ja, aber jetzt waren ja auch die Schulen nicht den ganzen Dezember zu. Man kann davon ausgehen, dass die Kultusministerkonferenz sagt, die Schulen sollen eigentlich bis Ende Januar geschlossen bleiben, aber so paraphrasiert man das jetzt, dass man sagt, ja, wenn die Lage das in den Ländern zulässt, dann können die Schulen auch öfter aufmachen und dann präsentieren sie 3 Stufen, in denen die Schulen geöffnet werden sollen. Die sind ziemlich banal. Vor allen Dingen enthalten sie aber keine Kriterien. So nach dem Motto, bei der Inzidenz von X sagen wir, sollen geteilte Klassen installiert werden, bei der Inzidenz von Y soll es nur noch Remote-Unterricht geben und. Das steht da alles nicht drin. Sprich, die Länder können eigentlich machen, was sie wollen und genauso passiert es auch. Die Länder haben jetzt schon reihenweise angekündigt, dass sie die Schulen zumindest zum Teil schon früher öffnen wollen, zum 18. Januar. Von einem einheitlichen Vorgehen kann da überhaupt nicht die Rede sein. Und das ist deswegen, finde ich, umso dramatischer, weil die Studienlage doch mittlerweile ziemlich eindeutig ist, glaube ich.
Also mal ganz ehrlich, wir wollten es ja irgendwie alle nicht so richtig glauben, ne? Denn es gibt natürlich einfach ganz deutliche Anreize dafür, dass die Schulen auf sind. Da gibt es im Wesentlichen zwei Anreize. Der eine Anreiz ist das Interesse der Eltern, dass die Kinder versorgt sind und sich jemand um die Kinder kümmert, damit sie arbeiten können oder einfach mal durchatmen können. Und das zweite ist natürlich auch das Argument, dass es für die Kinder gut ist. Zum einen, wenn sie unter Gleichaltrigen sind und in der Pause spielen können und zum anderen, wenn sie was lernen. Also es gibt, das wollen wir auch ganz deutlich am Anfang dieser Diskussion stellen. Es gibt sehr gute Gründe dafür, warum, wenn es vertretbar ist, unter Pandemiebedingungen die Schulen auch wieder geöffnet sind. Aber Philipp, du hast es gesagt, die Studienlage wird immer eindeutiger. Schulen leisten eben doch einen wesentlichen Beitrag zur Pandemie und vor allem einen wesentlich größeren, als wir bisher dachten.
Das sagt zumindest die Epidemiologin Emma Hartcroft von der Uni Bern. Sie sagt, die Beweise häufen sich, dass Schulen eine größere Rolle bei der Übertragung spielen, als wir dachten. Und das zeigen auch Zahlen aus dem Vereinigten Königreich, wo ja anders gemessen wird als hier in Deutschland. Hier gucken wir, da werden Leute getestet, es gibt Testergebnisse und da guckt man, wie viele Kinder sind denn da drunter. In Großbritannien ist das anders. Da sagen die, wir machen eine repräsentative Stichprobe aus der Bevölkerung, gehen dorthin, gucken, wer ist dort krank. Und das messen wir. Und das ist aussagekräftiger, weil es ein realistischeres Bild gibt. Und da hat auch Christian Drosten das Office of National Statistics zitiert mit den Ergebnissen aus dem Dezember dieser Stichprobe. Und siehe da, Erwachsene waren bei dieser Stichprobe zu 1% infiziert. So Grundschulalter, so 2 bis 9, 10, glaube ich, zu 2%. Und Kinder so ab 10, 11 bis 18 zu 3% infiziert.
Auf Deutsch, Teenager waren im Dezember, also bei laufender Schule in Großbritannien, dreimal so oft infiziert wie Erwachsene. Dreimal so oft. Und da muss man sich ganz ehrlich fragen, wo soll das denn bitte herkommen, wenn nicht aus der Schule?
Sodass im Prinzip die Frage, was jetzt die Schüler beitragen zur Epidemie, die ist beantwortet. Und es kommen demnächst auch sehr schöne Daten aus Österreich, die genau das Gleiche zeigen.
Sagt Christian Drosten, Chef-Virologe der Charité im Podcast Corona Update, spricht, das sind unsere Worte, die Schulen spielen offensichtlich in der Pandemie eine große Rolle.
So, das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eben schon durchdekliniert. Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Maßnahmen. Wir können noch was machen im öffentlichen Personennahverkehr. Wir können hoffentlich noch ein bisschen was machen im Bereich Homeoffice. Da wird bislang nicht genug getan, das muss man deutlich sagen. Aber wir werden wohl auch nicht auskommen, insbesondere wenn die neue Virusmutation sich verbreitet, mit deutlichen Eingriffen im Schulbereich. Also so wie es ja im Grunde auch Beschlusslage ist zwischen Angela Merkel und den Länderchefs, Chefinnen. Aber wie es leider nach wie vor von den Ländern nicht durchgezogen wird. Es gibt ganz offensichtlich ein Mordsinteresse auf Länderebene, da eben doch nicht richtig durchzugreifen. Natürlich wird auch immer wieder argumentiert, das brächte ja eh nichts. Beispielsweise gibt es halt immer wieder Twitter-Debatten, da hat jemand noch vor kurzem mal, wir vertreten da, nach den Sommerferien hätte es ja gar keinen Anstieg gegeben, aber da muss man doch ehrlich sagen, so richtig überzeugend finde ich das nicht.
Ja, Ludger Wössmann, das ist ein recht renommierter Bildungsforscher, der auch diese Forschungsergebnisse präsentiert hat, wonach der erste Lockdown vor allen Dingen Kinder benachteiligt hat aus prekären Familien, bildungsfernen Familien, die das halt sehr, sehr schwer kompensieren konnten, diesen Lockdown und dieses Homelearning, Homeschooling, wie das damals noch hieß. Und sein Argument ist, der Schaden der Schulschließung sei riesig, der Nutzen gering, eben kein Anstieg nach den Sommerferien. Und da kommt dann halt das Gegenargument, naja, in den Sommerferien, in den Sommermonaten war die Gesamtinzidenz auch sehr, sehr, sehr niedrig. Infolgedessen ist sie natürlich auch in den Schulen niedrig und geht nicht massiv nach oben, wenn Ferien sind.
Aber andersherum, wenn die Inzidenz hoch ist, ist eben auch die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass irgendwann mal ein infiziertes Kind in die Klasse kommt und bums, haben es dann eben alle anderen auch oder jedenfalls nennenswerte Zahlen.
Ich habe hier noch das Statement von Katja Suding reinkopiert, FDP-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, die diese ganze Argumentation derjenigen, die diese Schulschließung für Quatsch halten, zusammenfasst. Sie sagt, die verlängerten Schulschließungen sind ein Schlag ins Gesicht aller Schüler und Eltern. Schulterzuckend werden die Lebenschancen der jungen Menschen massiv beschnitten. Kommentar von mir, schulterzuckend passiert das, glaube ich, nicht. Jetzt Zitat weiter. Gerade benachteiligte Kinder werden die Lernrückstände kaum wieder aufholen. Und für Eltern sind die geschlossenen Schulen ein weiterer Schritt über die Belastungsgrenze. Kinderbetreuung, Homeoffice und Hausarbeit gleichzeitig sind besonders Alleinerziehenden nicht länger zuzumuten. Kitas und Grundschulen müssen daher schon in der nächsten Woche zum Präsenzbetrieb zurückkehren. Kinder sind beim Lernen auf soziale Kontakte angewiesen und nachweislich keine Infektionstreiber. Zitat von uns.
Das ist offensichtlich wissenschaftlich nicht haltbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Argument von Frau Suding diese Argumentation einigermaßen populistisch. Natürlich greift sie völlig berechtigte Sorgen und Interessen von Eltern und Kindern auf. Haben wir eben auch schon am Eingang der Diskussion getan. Das Problem ist nur, irgendwie müssen die Zahlen runter. Und es gibt einfach nicht mehr so viele Stellschrauben und wir können die Schulen nicht länger ausnehmen oder weitgehend ausnehmen, einfach deswegen, weil wir nicht mehr so viel Spielräume haben. Und ich meine mal ganz ehrlich, die Zahlen müssen vor allem auch runter, bevor eben diese neue Virusmutation sich so richtig verbreiten kann in Deutschland.
Es ist auch mittlerweile, glaube ich, bewiesen, dass je härter der Lockdown, desto kürzer ist er.
Mit anderen Worten, die Schäden und die Kosten sind umso geringer, je besser man die Zahlen jetzt mit harten Schnitten nach unten bringt.
Wir sind hier, weil wir erst im Dezember angefangen haben.
Und Anfang November.
Und nicht im Oktober schon oder so.
Ganz genau.
Dann wären wir, glaube ich, heute an einer anderen Situation. Das zeigen, das sage nicht nur ich, das zeigen viele Simulationen und Berechnungen.
Aber Schulen sind, glaube ich, eben einfach die Stellschraube, an der jetzt gedreht werden muss. Aber Philipp, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten, uns nochmal so diese globale Debatte anschauen über die Corona-Reaktion. Das Handelsblatt, finde ich, hat da eine sehr spannende Position vertreten. Sie zitieren eine, ja auch zum Beispiel im Lageforum und in sozialen Medien und auch in anderen Medien verbreitete Kritik zu sagen. Bei den Gesundheitsämtern läuft es nicht, in den Schulen läuft es nicht so richtig, zu wenig Digitalunterricht, bei der Impfstoffbeschaffung und Verteilung, alles Mögliche läuft schief. Die Politik hat sich im Sommer unzureichend auf die zweite Corona-Welle vorbereitet.
Ja.
Muss man so sagen, stimmt.
Stimmt. Also es hat sicherlich schwere Fehler gegeben, glaube ich. Daran führt kein Weg dran vorbei. Die EU hätte sicherlich mehr Impfstoff bestellen müssen, auch wenn es Gründe gibt, das nicht zu tun. Aber sie hätten das aus heutiger Sicht besser getan. Bund und Länder hätten Altenheime stärker schützen können, Schulen und Kitas besser auf diesen zweiten Lockdown vorbereiten können und Wirtschaftshilfen vor allen Dingen auch schneller auszahlen. Da gibt es ja auch Riesenprobleme, dass die Leute ihr Geld nicht kriegen.
Genau. Sind schwere Fehler gemacht worden. Aber, und das ist, finde ich, der zentrale Punkt, den das Handelsblatt hier macht, aber diese Versäumnisse rechtfertigen nicht die neue Maßlosigkeit der Kritik, nämlich an den jetzt getroffenen Beschränkungen. Denn es gibt für diese ganzen Dinge, die, wo man sagen muss, die sind vielleicht nicht perfekt gelaufen, auch gute Gründe. Der nationale Alleingang beim Impfstoff zum Beispiel wäre falsch gewesen. Der Sanofi-Impfstoff aus Frankreich war im Juni der heiße Tipp, hat sich jetzt erstmal als Rohrkrepierer erwiesen. Vielleicht wird nochmal irgendwann was draus. Und ganz ehrlich, jahrelange Schulversäumnisse, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Remote-Unterricht und so, lassen sich nicht in Monaten aufholen. Und insgesamt steht Deutschland ja nach wie vor im weltweiten Vergleich bei der Pandemiebekämpfung ganz gut da. Auch die deutsche Wirtschaft steht weltweit sehr gut da. Insofern würde ich auch sagen, ja, es ist berechtigt, Kritik zu üben, weil doch in einigen Bereichen die Dinge nicht gut gelaufen sind. Aber per Saldo, glaube ich, ist jetzt auch nicht der Moment zu sagen, alles Murks.
Nein, es ist nicht alles Murks. Mein Appell bleibt, dass die Schulen da konstruktivere Lösungen finden müssen.
Und zwar ohne Präsenz. Und wenn Präsenz in kleinen Gruppen.
Und dass auch, wenn viel versäumt wurde, da einfach pragmatischere Lösungen her müssen und das nicht angeht, dass die Kultusministerien bestimmte Initiativen unterdrücken an den Schulen und ihnen verbieten, bestimmte Dinge zu machen.
Ja, oder sogar Studien unterdrücken. Ne? Da ist ja dieses Beispiel aus Hamburg bekannt geworden. Das ist, muss man sagen, nur ein Fallbeispiel. Aber da haben sich WissenschaftlerInnen mal exemplarisch angeschaut, den Infektionsverlauf an einer Hamburger Schule, wo man eben sehr deutlich gesehen hat, dass ein infiziertes Kind da zu einer riesen Verbreitung des Virus geführt hat. Und diese Studie wurde von der Schulbehörde mehr oder weniger totgeschwiegen, weil sie einfach nicht ins Programm passte. Ne? Das kann nicht sein.
Oder dass du irgendwie dreimal Corona-Ferien hast und jetzt nach einem Jahr heißt es, ihr macht Distanzunterricht. Wir haben ja unsere Lernplattform. Dann locken die sich die Leute auf der Lernplattform und
crasht
die. Und die macht die Grätsche.
Das kann nicht sein.
Ja. Das kann alles nicht sein. Ich würde aber trotzdem sagen, ja, das sind Fehler gemacht worden. Die benennen wir auch und die müssen noch aufbearbeitet werden, aber die Logik funktioniert nicht so nach dem Motto, wieso soll ich denn jetzt Maske tragen und zu Hause bleiben und 15 Kilometer nicht überschreiten dürfen, wenn die Politik Scheiße baut.
Genau, und das ist einfach ein Argument, das überhaupt nicht zieht, denn das, was heute nötig ist, das ist heute nötig. Und zwar selbst dann, wenn es auf politische Fehlentscheidungen zurückgeht, selbst dann, wenn es heute vermeidbar gewesen wäre, dass wir eine solche Inzidenz haben, wie wir sie nun mal haben, dann geht es heute nicht ums Recht haben, ja, sondern es geht um die Vermeidung von weiteren Todesfällen und schweren Erkrankungen und möglicherweise lebenslangen Spätfolgen. Ja, mit anderen Worten, Philipp, du hast das so schön hier im Pad genannt, es gibt einfach kein Recht auf retrospektive Verweigerung. Ne? Ich darf nicht heute sagen, ich sündige jetzt quasi gegen die Corona-Maßnahmen, weil die Politik im Sommer Mist gebaut hat. So funktioniert es nicht. Da geht es nicht um Recht haben, sondern es geht darum, jetzt das zu tun, was eben nötig ist. Und wir sind eben der Meinung zum Beispiel, dass wir bei den Schulen noch härter regeln müssen, einfach um die Zahlen runterzubringen, um insgesamt Opfer einzusparen und auch wirtschaftliche Folgen der Pandemie unter dem Strich abzumildern.
Werbung.
Wenn jetzt noch strengere Beschränkungen verhängt werden, wird es wichtiger, Kontakte zu vermeiden. Natürlich könnt ihr online einkaufen, aber viele sagen, naja, warum soll ich auch noch Lebensmittel bei den großen Online-Riesen einkaufen? Well, deswegen gibt's Koro, schaut euch das mal an. Die wollen Europas Nummer 1 werden für haltbare Lebensmittel und haben ihre Auswahl, also Brotaufstriche, Öle, Snacks, Nüsse, Getreide, Müsli, auch Fleischalternativen, Soja, Säfte, Kaffee, Süßigkeiten, Trockenfrüchte. Also da gibt's eine ganze Menge, auch so exotische Sachen wie Spinatpulver und natürlich auch Dosen, um das ganze Zeug irgendwie aufzuheben. Besonders viel Acht geben sie halt auf Verpackungen, also machen halt keine müllintensiven Kleinstverpackungen, sondern machen alles gut recycelbar in Großverpackungen und machen auch zu jedem Produkt ein Datenblatt und geben Rezeptvorschläge dazu, damit ihr auch wisst, was ihr damit alles anfangen sollt. Schaut euch das mal an. Lagehörer und Lagehörerinnen bekommen einen Rabatt von 5% mit dem Gutscheincode Lage der Nation unter korodrogerie.de. Alle Details wie immer auch in den Shownotes.
Werbung.
Wir kommen zu unserem letzten großen Thema und das lässt uns noch einmal ins Vereinigte Königreich blicken und in gewisser Weise nochmals auch in die Vereinigten Staaten, denn wir haben ja schon öfters von dem Verfahren rund um Julian Assange berichtet und da gab es in dieser Woche eine überraschende Entscheidung. Er darf nämlich erstmal nicht in die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden und diese Entscheidung ist für uns zugleich eine gute Gelegenheit, noch einmal darüber nachzudenken, was denn eigentlich Pressefreiheit bedeutet und warum sie so wichtig ist. Aber zunächst mal zum Hintergrund. Julian Assange ist der Gründer und früher die führende Figur hinter der Plattform WikiLeaks, die eben Informationen ins Netz stellt, ja, deswegen Leaks. Heute sitzt er im UK in Haft. Die USA begehren seine Auslieferung, dagegen wehrt sich Julian Assange. Und daher gab es nun eine gerichtliche Entscheidung, Philipp, die den Tenor hat, dass er erstmal nicht ausgeliefert werden darf. Und du hast dir diese 130 Seiten Urteil mal angeschaut.
Ja, genau. Es ist wirklich interessant zu lesen, weil da auch ja, vieles nochmal in Zusammenhang gestellt werden soll. Und in diesem Urteil, muss ich ehrlich sagen, stellt sich die Geschichte so ein bisschen differenzierter da, als auch ich sie bisher so wahrgenommen habe und als wir sie hier auch letztes Mal präsentiert haben. Also im Kern geht es um drei riesige Datensätze, die WikiLeaks 2010 bekommen und auch veröffentlicht hat. Das sind einerseits diese sogenannten Afghanistan Significant Activity Reports, also Schreiben des US-Militärs über das, was in Afghanistan im Krieg vorgeht, die sogenannten Afghan Warlogs, 75.000 Dokumente, dasselbe auch nochmal aus dem Irakkrieg, die sogenannten Irak Warlogs und dann gibt es die sogenannten Diplomatic Cables, das sind 250.000 Dokumente, einfach Papiere, die amerikanische Botschaften, Vertretungen untereinander ausgetauscht haben. Diese Botschaften, die recherchieren ja vor Ort, schreiben Berichte für Washington, reden mit Oppositionellen in irgendwelchen Ländern, das schreiben sie auf und schicken das nach Washington. Und all diese Dokumente hat WikiLeaks in Kooperation mit Medien bearbeitet und auch komplett veröffentlicht. Irak-Warlogs und Afghanistan-Warlogs allerdings geschwärzt. Da waren unbeteiligte Dritte raus. Die Diplomatic Cables allerdings, die sind nach ziemlich wirren Geschichten am Ende aber doch in einer ungeschwärzten Fassung im Netz gelandet, wo also ganz viele Leute genannt wurden und nachzulesen war, wer den Amerikanern irgendwelche Informationen gegeben hat. So.
Ja, und diese Dokumente, muss man sagen, sind einfach von größtem Interesse, Philipp, denn die decken einfach auf, was so alles schiefgelaufen ist bei den verschiedensten militärischen Interventionen und Aktionen der Vereinigten Staaten.
Letztlich sind da auch Kriegsverbrechen rausgekommen, es sind Widersprüche zur offiziellen Version des Kriegsgeschehens aufgedeckt worden. Die Öffentlichkeit hat, glaube ich, ein unbestritten großes Interesse daran zu erfahren, wie diese Kriege abgelaufen sind und dazu haben diese Dokumente, die veröffentlicht wurden, unstreitig massiv beigetragen. Also klarer Fall, riesiges öffentliches Interesse. Auch und gerade für die innenpolitische Debatte in den USA wollen wir ein Militär und so weiter und so fort. Aber natürlich sind vor allen Dingen die Diplomaten extrem pisst, würde ich das mal umgangssprachlich formulieren, vor allen Dingen natürlich in den USA, dass da 250.000 Dokumente im Netz aufgetaucht sind, die letztlich ungeschminkt zeigen, wie sie sich hier unterhalten und eben auch Informanten und Zuträger namentlich dort genannt werden. So, und deswegen haben die USA, unter anderem deswegen haben die USA Assange in 18 Punkten angeklagt, und im Kern gibt es da 4 Vorwürfe, auf die sich diese 18 Anklagepunkte zusammenschmelzen lassen. Das eine ist, die USA werfen Assange vor, sich mit der damaligen Soldatin Chelsea Manning und auch anderen Hackern geheime Dokumente besorgt zu haben, sich Zugang verschafft zu haben und verschworen zu haben, um an diese Dokumente und in diese Systeme reinzukommen. Der zweite Vorwurf ist Anstiftung und Beihilfe, um diese geheimen Dokumente illegal zu erlangen. Ja, also dass er nicht nur gesagt hat, gib die mal, sondern wirklich mitgeholfen hat, in diese Systeme reinzudringen und mitgeholfen hat, Passwörter zu knacken. Dann der dritte Punkt ist Besitz dieser illegal erlangten Dokumente. Und der vierte Punkt ist Veröffentlichung illegal erlangter Dokumente, die Namen von Informanten enthalten.
Genau, und das sind so die Vorwürfe, die Julian Assange in den Vereinigten Staaten gemacht werden. Deswegen wollen die USA vom Vereinigten Königreich die Auslieferung. Und deswegen wiederum wurde Assange schon vor einigen Jahren im UK festgenommen. Vielleicht nur zur Erläuterung, das hat also mit den früheren Vorwürfen, weswegen er überhaupt in Großbritannien ursprünglich mal zum Beispiel im Botschaftsasyl geflüchtet war, nichts mehr zu tun. Ja, da ging es ja um irgendwelche Sexvorwürfe aus Schweden. Die sind alle vom Tisch, das muss man immer deutlich dazu sagen. Jetzt geht es nur noch in Anführungsstrichen um dieses Auslieferungsbegehren der Vereinigten Staaten. Und das wiederum hatten wir ja auch in der Lage immer mal wieder verstanden, letztlich als einen Angriff auf die Pressefreiheit. Da ging es auch noch ausführlich drum in dem Interview mit Norbert Röttgen, das wir im letzten Herbst geführt haben. Wir hatten jedenfalls vielfach auch den Vorwurf erhoben, Assange werde für seine Arbeit als Journalist letztlich an die Wand genagelt. Und nach Lektüre dieses Urteils, Philipp, muss man sagen, well, stellt sich eigentlich vor allem die Frage, was von dem, was WikiLeaks, Julian Assange da gemacht haben, war denn eigentlich Journalismus?
Genau, also die Richterin musste nicht prüfen, stimmt das alles, was da, ne? Sondern die Richterin musste prüfen, da gibt es ein Auslieferungsbegehren, ihm werden die Vorwürfe gemacht, und sie musste prüfen, wären diese Vorwürfe, wenn sie denn wahr wären, auch strafrechtlich relevant in Großbritannien, und deswegen musste sie das prüfen. Und sie musste prüfen, gibt es Hindernisse, die dieser Auslieferung entgegensprechen. Und sie sagt, ja, viele Sachen wären strafbar. Also im Kern gibt die Richterin den USA da recht.
Das muss man sich mal überlegen. Also rechtlich hat Julian Assange eigentlich weit überwiegend eine Niederlage erlitten. Das muss man so deutlich sagen. Ne? Man hätte ja auch sagen können, dass man irgendwie unter Rückgriff zum Beispiel auf die Pressefreiheit sagt, nee, was ihr da macht, ihr lieben Amerikaner, das geht nicht. Das war völlig okay, was Julian Assange gemacht hat. Das hat die Richterin eben nicht getan.
Nein, das hat sie nicht getan. Aber sagt die Richterin, obwohl das hier halt viele strafbar wäre, unter normalen Umständen würden wir ihn auch ausliefern. Aber es gibt eben Hürden für diese Auslieferung. Nämlich Assange sei stark suizidgefährdet, halt vor allen Dingen die Perspektive, in einem amerikanischen Hochsicherheitstrakt in Haft zu sitzen für potenziell sehr lange Zeit, die würde halt doch die Selbstmordgefahr extrem erhöhen, und deswegen kann er nicht ausgeliefert werden.
Also jetzt mal ganz knapp zusammengefasst, Auslieferungssperre aus humanitären Gründen, ja, im Hinblick auf seinen psychischen Zustand, im Hinblick auf die schwierigen Haftsituationen, aber gerade nicht deswegen, weil bestimmte Dinge zum Beispiel unter die Pressefreiheit fallen und er deswegen geschützt wäre. Ja. Und das führt also dazu, dass er vorerst nicht ausgeliefert werden kann. Er bleibt jetzt auch erstmal in Haft. Die Richterin hat also keine Kaution akzeptiert. Möglicherweise wird sich das noch ändern. Aber interessant, wie gesagt, finden wir dieses Urteil der Londoner Richterin vor allem aus der Perspektive der Pressefreiheit, und wollen deswegen noch mal so ganz kurz diese Punkte durchgehen, um die es da geht. Also das eine ist diese Erlangung und der Besitz von Dokumenten. Da sagt die Richterin, das ist kein Problem, das sei auch im UK strafbar. Und da, als ich das so hörte, ehrlich gesagt, da dachte ich so, wow, wie jetzt? Die Presse lebt doch gerade davon, dass sie möglicherweise auch heikle Dokumente sich beschafft.
Ja, das finde ich ist auch, was Presserecht und Pressefreiheit angeht, der brisanteste Aspekt, dass die USA eben vorwerfen in der Anklage aufgrund dieses uralten Espionage-Act schon der Besitz dieser Argumente, nicht die Veröffentlichung, sondern der Besitz und der Erlangung dieser geheim, als geheim eingestuften, illegal erlangten Dokumente, der sei schon strafbar. Und da hat sie gesagt, ja, das wäre auch in UK so. Und da muss man sagen, das ist aber für Journalisten kompletter Alltag. Also speziell für investigativ arbeitende Journalisten und Journalistinnen, die haben andauernd irgendwelche Dokumente in der Hand und besitzen die potenziell illegal erlangt wurden, die potenziell geheim sind und so. Also da würde ich schon sagen, das ist ein massiver Angriff auf die Pressefreiheit.
Das würde ich genauso einschätzen, wobei man sagen muss, das ist jetzt keine Neuigkeit. Ne? Also der Espionage Act stammt ja aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Da haben die Vereinigten Staaten extrem drastische Anti-Spionage-Gesetze erlassen, weil sie ständig Angst hatten vor deutschen Immigranten, die in Amerika spionieren für den Kaiser möglicherweise. Aber auch in Deutschland, muss man sagen, wird es JournalistInnen ja immer schwerer gemacht, tatsächlich mit geheimen Daten zu arbeiten. Stichwort Datenhehlerei, ja, ein Straftatbestand, der den Umgang, jetzt mal ganz knapp zusammengefasst, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, der den Umgang mit geleakten Daten unter Strafe stellt, also insbesondere das Weitergeben, aber das ist für JournalistInnen wiederum völlig normal, dass sie Daten, die sie bekommen haben, auch mal analysieren lassen von einem ITler zum Beispiel. Das alles wird da unter Strafe gestellt, deswegen klagt die Gesellschaft für Freiheitsrechte dagegen.
Ja, ja? Also das ist eindeutig ein Riesenproblem. Die Wahrnehmung dieses Dings ist aber, dass er quasi auch für die Veröffentlichung dieser ganzen Geschichten vor Gericht steht. Also für die Veröffentlichung dieser Irak-Warlocks, für die Veröffentlichung der Afghanistan-Warlocks. Und da muss man sagen, diese Veröffentlichungen standen dort nicht zur Debatte und stehen nach meinem Verständnis auch in den Anschuldigungen der USA. Nicht
also jedenfalls bei der britischen Richterin stehen sie sich zur Debatte und das muss man aber dazu sagen, also es geht jetzt nicht pauschal um den Betrieb von WikiLeaks,
nein.
Es geht um den Besitz von illegalen Dokumenten und wenn es ums Veröffentlichen geht, da geht es nur um die Informationen, die nicht geschwärzt veröffentlicht werden, sind nämlich diese berühmten Diplomatic Cables.
Genau, denn auch die Irak-Warlocks und die Afghanistan-Warlocks wurden komplett veröffentlicht, aber geschwärzt. Die Namen von unbeteiligten Dritten wurden rausgestrichen. Journalistisch verantwortungsvoll, in Kooperation mit Spiegel, New York Times etc. Die Cables allerdings wurden auch mit New York Times, Spiegel und den ganzen Medien ausgewertet und in Teilen zunächst auch im Original geschwärzt veröffentlicht. Nach einer Reihe sehr, sehr unglücklicher und dämlicher, fehlerhafter Zufälle und Prozesse sind diese Cables aber auch in Gänze ungeschwärzt bei WikiLeaks erschienen. Da haben dann auch Journalisten Fehler gemacht vom Guardian und es gab...
Ja, die Story dahinter ist wirklich komplex. Ja.
Also das ist schwer, das nur Assange zuzuordnen, aber Tatsache ist, am Ende 2011 waren diese Cables ungeschwärzt bei WikiLeaks.
Und das fällt ihm auf die Füße.
Und die Veröffentlichung dieser ungeschwärzten Cables, die wird ihm jetzt vorgeworfen. Da sagt die Richterin, in dem Punkt kannst du dich nicht auf Pressefreiheit berufen. Artikel 10, Europäische Charta für Menschenrechte. Denn in dem Fall hast du nicht wie ein verantwortungsvoller Journalist gehandelt. Deswegen kannst du Pressefreiheit für dich in diesem Punkt bei der Veröffentlichung der ungeschwärzten Cables nicht für dich in Anspruch nehmen.
Wer private Daten ins Netz stellt, die irgendwie von öffentlichem Interesse sind, kann nicht sofort sagen, er sei Journalist. Da macht sie ganz klar den Unterschied, Daten quasi auszuwerten, zu verarbeiten und unter Schutz von Persönlichkeitsrechten ins Netz zu stellen, wie sie das bei den meisten gemacht haben, zum Beispiel diesen Warlocks. Da sagt sie, das akzeptiert sie als Presse und daran knüpft sie auch keinen Vorwurf, sondern der Vorwurf erstreckt sich nur auf die ungeschwärzt ins Netz gestellten Diplomatic Cables.
Genau. Ja?
Und damit, finde ich, legt die Richterin im Grunde, finde ich, den Finger in zwei Wunden, die auch sich nicht so ganz einfach wieder schließen lassen. Die eine Frage ist nämlich, wer ist denn eigentlich Journalist? Ja, und zweitens, was darf denn eigentlich investigativer Journalismus?
Sie schreibt das auch richtig ins Urteil, so wer ist eigentlich Journalist? Weil sie sagt, wenn das Pressefreiheit wäre, ungeschwärzt einfach alles reinkippen, dann kann jeder Dump, jeder Datenhaufen, den irgendjemand irgendwo illegal erbeutet, dem man irgendeine Art von öffentlichem Interesse andichten kann, die Veröffentlichung dieser Daten, der dann irgendwie tausende privater Daten enthält und Namen.
Und dann ist er noch in der Presse.
Dann wäre das auf einmal auch sehr nah am Journalismus.
Und deswegen muss man sagen, kann es das möglicherweise auch nicht sein, denn es muss ja auch gar nicht so laufen, dass ich sage jetzt mal, jeder Hans und Franz Daten selber ins Netz stellt. Man hat ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, diese Daten professionell arbeitenden JournalistInnen zuzuspielen.
Und das haben sie ja auch getan.
Das haben sie ja auch getan. So, und das finde ich nämlich so spannend. Es gibt ja keine ganz klare Definition, wer denn eigentlich Journalist ist. Also es gibt auch im deutschen Recht nirgendwo einen Abschnitt, der da lautet, Journalist ist, wer. Sondern man nähert nähert sich dem Ganzen immer eher so auch indirekt. Zum Beispiel regelt § 53 der Strafprozessordnung Zeugnisverweigerungsrechte. Und da gibt es eine Nummer 5, die auch für die Presse von Interesse ist. Da heißt es nämlich so schön, Personen, ja, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken, Rundfunksendungen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung dienenden Informations- und Kommunikationsdiensten.
In Klammern Podcast, genau.
Berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben. Die haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das bezieht sich dann auch schon nur auf bestimmte berufliche Informationen. Aber der zentrale Punkt ist, es ist zum einen ein sehr klassischer Begriff, was ein Medium ist. Und dann ganz zentral berufsmäßiges Mitwirken. Das heißt, wir haben es ja mit einer relativ engen Definition zu tun, dessen oder derjenigen Personen, die sich auf dieses Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Und da kann man auf den ersten Blick natürlich sagen, na, ist denn das nicht jetzt schon quasi pressefreiheitsfeindlich, wenn man diese Definition so eng macht. Aber da würde ich sagen, das ist, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist es eigentlich ein bisschen komplexer. Denn der Schutz der Pressefreiheit steht ja in einer sehr engen Wechselwirkung mit der Definition von Presse. Ja? Wenn man Presse sehr weit auslegt, wenn man also jetzt zum Beispiel sagt, jeder Amateurblogger ist gleich Presse, dann riskiert man auf der anderen Seite, dass der Schutz immer schwächer wird. Denn wenn mit einmal nicht mehr kalkulierbar ist, wer alles Presse ist, sich, wie du eben so schön sagtest, jeder darauf berufen kann, der nun mal irgendwas ins Netz gestellt hat, schon sagen kann, ich bin hier Journalist, dann führt das im Zweifel natürlich dazu, dass staatliche Stellen auf der anderen Seite sagen, naja, nee, aber wenn da jetzt keine Hürde mehr ist vor dem Schutz der Presse, dann kann dieser Schutz der Presse auch nicht so weit gehen. Das ist zum Beispiel das, was man ständig vom BND hört. Da wird immer wieder argumentiert, naja, wir müssen natürlich auch den Terroristen abhören können mit unserer Internetschnüffelei, der sich nur als Blogger tarnt. Verstehst du? Das heißt also, wenn du die Definition von Presse total weit aufmachst und sagst, ja, jeder, der irgendwas ins Netz schreibt, ist Journalist, dann führt das auf der anderen Seite nicht etwa zu einem besseren Schutz der Pressefreiheit, sondern ganz im Gegenteil, das führt dazu, dass die Pressefreiheit ausgehöhlt wird, weil du dann immer wieder Grenzfälle hast, ja, der Blogger, der nebenbei Bomben baut, ja, weil du dann immer wieder Grenzfälle hast, wo BND und andere Sicherheitsbehörden hingehen und sagen, nein, also die Pressefreiheit kann sich darauf nicht erstrecken. Und deswegen muss man sich sehr genau überlegen, wen man tatsächlich als Presse anerkennen will. Denn nur dann, wenn man also eine enge Definition von Presse hat und wirklich sich über die Frage stellt, sind es Profis, sind es Menschen, die das jedenfalls mit einer gewissen Ernsthaftigkeit machen, machen die sich wirklich um den demokratischen Diskurs verdient, ist es das, weswegen Presse so wichtig ist, damit man irgendwie Missstände aufdecken kann, die Öffentlichkeit informieren. Nur wenn man so eine enge Definition hat, nur dann kann man die Menschen, die dann tatsächlich darunter fallen, auch wirksam schützen.
Na, und der zweite Punkt ist nicht nur, wer ist eigentlich Journalist, Journalistin, sondern was dürfen die dann eigentlich? Jetzt ist es ja hier so, dass Assange an diese Daten gelangt ist und die sind nicht einfach bei ihm einfach abgeladen worden, sondern er hat, glaube ich, relativ unstrittig ziemlich intensiv mitgeholfen, an diese Daten zu kommen. Und da argumentiert das Gericht, also wenn das stimmt, was die USA behaupten, und das wurde, wie gesagt, nicht bestritten, dass Julian Assange derjenigen, der ihm die Daten gegeben hat, wirklich geholfen hat, an die zu kommen, womöglich geholfen hat, Passwörter zu knacken, ja, da sagt ja die Richterin, das geht über das, was Journalisten tun, hinaus. Sie animieren vielleicht Whistleblower und sagen, wir könnten diese Dokumente gebrauchen, Dokumente zu dem Thema wären interessant, Dokumente von jenem wäre interessant, aber wirklich mitzuhelfen, diese Dokumente, auch Umgehung von Schutzeinrichtungen zu erlangen, sagt sie, das geht über das hinaus, was verantwortlicher Journalismus machen würde. Und da würde ich sagen, das kann man so sehen. Also da werde ich auch noch mal ein paar Kollegen fragen, auch aus den investigativen Medien, wie weit sie da gehen würden. Ja, wie weit arbeiten investigative Journalisten? Sagen die einfach, ja, wäre interessant, mal ein paar Tollcollect-Verträge zu sehen? Oder setzen die sich mit den Leuten an den Rechner und hacken sich da in das Konsortium rein und holen die Verträge daraus? Also
im Bereich des Verrats von Dienstgeheimnissen ist ja anerkannt, dass quasi Anstiftung zu weit geht. Ne? Das heißt also die...
Ach, das geht schon zu weit.
Just saying.
Okay, also dann, das ist, finde ich, ein Punkt, den die Richterin hat. Ich finde aber bei der Beurteilung insgesamt, ja, muss man sehen, Assange hat in weiten Teilen total verantwortlich journalistisch gehandelt. Bei der Veröffentlichung der Irak-Papers, bei der Veröffentlichung der Afghanistan-Papers hat er auf Augenhöhe, das haben viele Journalisten auch vor Gericht ausgesagt, auf Augenhöhe mit ihnen gearbeitet, war sehr auf Quellen- und Informantenschutz
bedacht. Ja, das sagen ja die Jungs vom Guardian, vom Spiegel, das waren, glaube ich, alles Männer. Die sagen alle, das war eine gute Zusammenarbeit. Der Typ ist nicht ganz einfach menschlich, aber das war unterm Strich professionell.
Und wir haben das geschwärzt und er wollte, dass es geschwärzt wird. Und er hat es auch nur geschwärzt veröffentlicht. Die Cables sind eine Ausnahme, aber da ist nicht einfach so, so, ja, die Cables, die packe ich mal raus.
Nee, das ist richtig in die Dose gegangen.
So, ne? Das ist auf so vielen Ebenen schiefgegangen, dass ich Probleme hätte, ihm das alleine zuzuschreiben, dass die Cables ungeschwärzt veröffentlicht wurden.
Ja, also ich finde den Fall eben vor allem deswegen so spannend, weil er einfach nochmal dazu zwingt, über sowohl die Definition als auch die Rolle des Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft nachzudenken. Und per saldo würde ich glauben, wenn man einfach nur schreit, Julian Assange ist Journalist und was da passiert, ist ein Riesenskandal, dann tut man nicht nur Julian Assange keinen Gefallen, sondern vor allem, glaube ich, tut man damit dem Schutz der Pressefreiheit insgesamt keinen Gefallen. Man muss, denke ich, sehr klar rausarbeiten, was ist Presse? Und was ist tatsächlich einfach darüber hinausgegangen? Was ist noch journalistisches Arbeiten? Und da würde ich immer denken, Recherche, Beschaffen von Dokumenten, Auswerten von Dokumenten und verantwortungsbewusstes Veröffentlichen unter jedenfalls dem Versuch, ja, Kollateralschäden zu vermeiden, das wäre für mich Journalismus. Und die Grenze ist eben tatsächlich erreicht, wenn man Sachen einfach so ins Netz kippt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Beihilfe zum Hacking habe ich jedenfalls auch große Probleme. Aber ich glaube, diese scharfe Definition zu sagen, was ist Presse, was ist journalistische Arbeit und was nicht, nur die macht es dann möglich, auch wirklich auf einen harten Schutz der Pressefreiheit zu drängen. Denn wenn die Leute dann wirklich nicht mehr machen, als Journalisten tun, dann müssen sie aus meiner Sicht auch tatsächlich absoluten strafrechtlichen Schutz genießen. Und das ist deswegen zum Beispiel auch eines der Ziele, für das wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte erkämpfen. Weiß man, bin ich Vorsitzender, bin ich nicht neutral. Aber das ist tatsächlich etwas, was mich auch persönlich sehr motiviert für diese Arbeit bei der GFF, weswegen wir gegen den BND kämpfen, weswegen wir gegen Staatstrojaner kämpfen, dass ich einfach denke, wer wirklich sich im Rahmen dieses journalistischen Arbeitens hält, der muss auch absolut sicher sein. Und nicht nur irgendwie, müssen wir mal abwägen, müssen wir mal gucken, sondern der muss absolut sicher sein, dass er oder sie natürlich bei seiner oder ihrer Arbeit eben nicht ausgeforscht werden kann.
Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Assange in bestimmten Punkten diese journalistischen Gebote verletzt hat, also aktive Beschaffung dieser Daten und sehr viel stark mitgeholfen und...
Ja, für die Nerds, also er soll zum Beispiel so Rainbow Tables geliefert haben, mit denen man dann irgendwelche Passwörter knacken konnte.
Das hat nicht geklappt, das Knacken.
Aber das hat er getan,
er hat geliefert. Angeblich hat er es geliefert, so. Selbst wenn man das mal als gegeben hinnimmt, dann finde ich trotzdem all das, was mit ihm passiert ist und all das, was ihm da droht in den USA, nämlich 175 Jahre Haft.
Ja, das ist jetzt mal noch die nächste Ebene, ne? Dieses absurde amerikanische Strafrecht, Espionage Act.
Aber auch das, was mit ihm bisher passiert ist, dass der eigentlich wegen nichts, der ist nicht mal verurteilt. Sitzt der seit einem Jahr, über einem Jahr im Knast und der UN-Folterbeauftragte hat ihn besucht mit Ärzten und sagt, das ist Folter, was da passiert. Das ist völlig unangemessen und finde ich durch nichts zu rechtfertigen.
Ja. Ja, und da muss man natürlich auch einfach sagen, würde in einem Verfahren in den Vereinigten Staaten dieser Fall so differenziert behandelt, wie wir das jetzt hier gerade tun, würde da wirklich genau geschaut, was hat denn Julian Assange jetzt getan, was hat er ungeschwärzt veröffentlicht, war da überhaupt noch ein Nachteil für die Öffentlichkeit, denn die ungeschwärzten Cables standen schon für jeden im Netz. Also dieser Fehler, der passiert ist, ging ganz grob so, dass ein verschlüsseltes Archiv mit diesen Cables kursierte breit im Netz. Man hatte ein super sicheres Passwort verwendet. Das Problem ist nur, dass irgendein Hiopai.
David Lee vom Guardian
in seinem Buch allen Ernstes ein Kapitel, glaube ich, dieses Buches mit diesem Passwort überschrieben hatte. Das Passwort tauchte also mit einmal in Print in diesem Buch auf und da sind natürlich schlaue Leute auf den Gedanken gekommen, da schauen wir doch mal, ob diese Überschrift zufälligerweise dazu geeignet ist, das Archiv zu entschlüsseln.
Da gab es dann einen Artikel im Freitag, der so angedeutet hat, das Passwort für diese Datei, die da verschlüsselt im Netz rumwammert, die können findige Leute schon finden. Dann haben sie das aus diesem Buch rausgeprokelt, das Passwort in die Datei eingegeben und dann standen die Cables ungeschwärzt im Netz. Das war aber nicht die Absicht von Assange.
Von niemandem eigentlich. Das ist eine Kette von Ereignissen gewesen.
So. Und dann erst wurde sie bei WikiLeaks auch nochmal reingestellt.
Genau, insofern muss man einfach sagen, würde das in den USA auch so differenziert laufen, wenn man tatsächlich genau hinschaut, so wie wir das jetzt hier so getan haben, zu sagen, was ist denn tatsächlich Presse, was ist Journalismus, was gefällt da eher nicht mehr drunter, dann würde ich sagen, dann ist das dieser Fall auch kein Testfall für die Pressefreiheit. Ne? Wenn man tatsächlich differenziert nach journalistischem Arbeiten und darüber hinausgehenden Tätigkeiten, dann finde ich, ist der Fall aus der Perspektive der Pressefreiheit nicht mehr so ein Skandal.
Doch, wenn es um den Besitz dieser Dokumente geht.
Ja klar, wenn man das natürlich unter Strafe stellt, dann schon.
Ja, genau. Ne? Also wenn es um diesen Veröffentlichungsteil geht, dann würde ich sagen, ja, das kann man durchaus so sehen, dass das nicht gut war. Dafür sind aber keine 175 Jahre Haft angemessen, weiß ich nicht. Ja.
Und es stand eh schon im Netz, da kann man sich auch noch die Frage stellen, welchen Schaden hat er noch angemessen? angerichtet.
Zumal die USA halt auch vor dem Gericht nur behauptet haben, dass da 150 Leute, die in diesen Cables aufgetaucht sind, evakuiert werden mussten, Hilfe brauchten. Das hat der Ankläger da in London vor dem Gericht behauptet, aber Beweise dafür hat er auch nicht vorgelegt. Das heißt, der Schaden, der durch die Veröffentlichung dieser ungeschwärzten Dokumente entstanden ist, der steht zumindest in Zweifel. Ja. Also das fand ich einfach ganz interessant. Ich hoffe, das war jetzt noch einigermaßen nachvollziehbar, aber ich denke, das ist schon ein wichtiger Fall, weil er eben auch die Grenzen von Journalismus austestet und zum Teil eben drüber hinausgegangen ist, ist aber nicht gerechtfertigt, ist ihn dann so zu behandeln, selbst wenn das alles stimmen sollte. Ja, und ob er dann ja vor dieser Grand Jury in Virginia in den USA einen fairen Prozess bekommt, wo die Grand Jury aus diesem Bundesstaat Virginia rekrutiert wird, in dem der CIA residiert, in dem viele weiße Leute aus den Sicherheitsdiensten wohnen und wahrscheinlich dann auch in dieser Jury präsent sein werden. Ja, das weiß ich nicht. Die Richterin sagt, stellt sich auf diesen formalistischen Aspekt und sagt, das ist ein Rechtsstaat, da gibt es Gewaltenteilung und die werden ja wohl in der Lage sein, da eine faire Jury zusammenzustellen.
Tja. Wie geht es nun weiter, Philipp? Also, die USA sind in Berufung gegangen oder wollen das noch? Aber da kann man von ausgehen, oder? Dass sie das jetzt nicht auf sich sitzen lassen, würde ich denken, oder?
Das heißt, ich glaube, dass soweit ich das jetzt gesehen habe, ist das noch nicht raus. Aber ja, also momentan, also Biden hat ja noch nichts zu sagen. Aber die müssen sich jetzt, glaube ich, relativ schnell entscheiden, ob sie in Berufung gehen.
Das werden sie sicherlich jedenfalls erstmal machen. Zurücknehmen kann man das immer noch. Ja. Also, ich gehe mal davon aus, dass das Verfahren damit erstmal noch nicht sein Ende gefunden hat. Das heißt, dann gibt es irgendeine Form von Rechtsmittelverfahren. Das kann Jahre dauern. Assange bleibt jedenfalls wohl erstmal in Haft. Die Richterin hat, wie gesagt, keine Kaution akzeptiert. Muss man schauen, ob dann eine nächste Instanz das möglicherweise anders sehen könnte. Aber natürlich gibt es auch noch eine ganze Reihe anderer Entwicklungen. Philipp, du hast das Stichwort Biden gerade schon genannt, ne? Also Joe Biden könnte natürlich als nächster US-Präsident auch gerade aus symbolischen Gründen sagen, ich gebe jetzt mal ein Statement für die Pressefreiheit ab. Ich lasse ich weise mein Justizministerium an, die Anklage fallen zu lassen und oder er könnte Assange einfach begnadigen.
Genau, das sind, glaube ich, die beiden Mittel. Dann gibt es ja noch so die dritte darüber hinausgehende Forderung, diesen Espionage Act, der eben sehr alt ist und eine sehr große Gefahr für die Pressefreiheit insgesamt eben darstellt und da ja auch schon Journalisten nach verurteilt wurden, die eindeutig Journalisten sind. James Risen ist so einer. Da gibt es wenig Zweifel darüber, dass der journalistisch gearbeitet hat. Also diesen Espionage Act abzuschaffen, das wäre eine weitergehende Forderung.
Könnten die Demokraten, wir haben es eingangs der Sendung erläutert, ne, sie haben jetzt die Mehrheit im Senat, sie stellen ab dem 20. Januar den Präsidenten. Das heißt also, wenn sie das richtig ernst meinen mit der Pressefreiheit oder generell, man kann ja sagen, mit der demokratischen Kultur, ja, Pressefreiheit ist ja ein wesentlicher Bestandteil auch einer demokratischen Kultur. Wenn Sie es damit also ernst meinen, könnten Sie da mal eine Reform starten. Auf der anderen Seite muss man sagen, das liegt jetzt nicht zwingend in der DNA der Demokratischen Partei. Also insbesondere Barack Obama, sollte man ja nicht denken, ne? Aber Barack Obama war einer der härtesten Verfolger von Menschen, die was geleakt haben. Also der Espionage Act ist unter Barack Obama extrem häufig angewandt worden, ganz anders als auch zum Beispiel bei früheren republikanischen Präsidenten. Obama hatte geradezu pathologisch Angst vor Leaks und insofern ist völlig unklar, ob Joe Biden sich da wirklich engagieren wird. Mir ist jedenfalls kein Statement von ihm bekannt. Ich habe auch so schnell keins finden können.
Also angeblich hat es eine Diskussion gegeben in der Obama-Administration, ob man Assange anklagen soll.
Ja.
Und angeblich, berichten Washington Post und New York Times, glaube ich, aber unter Berufung auf anonyme Quellen, hat man sich dagegen entschieden, weil gesagt wurde, also wenn wir den anklagen, dann haben wir halt diese Pressefreiheitsdebatte an der Backe. Mhm. Und deswegen lassen wir das. Und angeblich hat Joe Biden sich dafür ausgesprochen, eben nicht anzuklagen.
Aber stammt das denn nicht schon aus Zeiten von Obama, das Ganze? Ich meine, Obama war doch bis 2016 im Amt. Das heißt also, die Anklage muss doch unter Obama vorbereitet worden sein.
Ja, Ermittlungen, da fragst du mich jetzt zu viel. Das ist in diesem,
also die Auslieferung haben sie jedenfalls betrieben.
So also Anklage erhoben wurde, glaube ich, 2017.
Okay, das wäre danach, aber
die Ermittlungen liefen vorher.
Ja, also Obama, wenn Obama das gewollt hätte, hätte er ja auch Assange begnadigt.
Aber das ist ja noch eine andere Sache, ne? Ob du ermittelst und mal guckst oder wirklich Anklage.
Also Anklage ist ja in diesem Fall sowieso ein Spezialfall, aber dass er diese Grand Jury macht. Also das ist so ein etwas merkwürdiges, diese Grand Jury hat de facto die Funktion einer so quasi einer Staatsanwaltschaft. Das ist so, dass die Behörde, die Staatsanwaltschaft bei der Grand Jury beantragt, Anklage zu erheben. Das heißt, die Staatsanwaltschaft klagt ihn vor der Grand Jury an. Und wenn die Grand Jury, das ist jetzt natürlich sehr untechnisch formuliert, aber wenn die Grand Jury diesem Antrag folgt, dann ist er nicht verurteilt, sondern dann geht es quasi in einen echten Trial. In ein Jury Trial.
Wie gesagt, dieser letzte Teil, der war so ein bisschen Hearsay, ein bisschen wonk. Da muss man mal abwarten. Einfach, es ist so ein bisschen Kristallkugel, wie Biden sich da positioniert. Er hat jedenfalls eine Menge Möglichkeiten, Assange fair zu behandeln.
Ja, das muss man sagen. Ja, das vielleicht nochmal zu diesem Teil. Letzter Ausblick. Auch in Deutschland ist Whistleblowing nach wie vor ein aktuelles Thema. Es gibt nämlich eine Richtlinie der Europäischen Union zum besseren Schutz von HinweisgeberInnen. Und da wird gerade in Deutschland darüber diskutiert, wie die denn in deutsches Recht umgesetzt wird. Richtlinien gelten ja eben so im Grundsatz nicht direkt, sondern müssen immer in nationales Recht umgesetzt werden. Und bislang versucht das Berliner Justizministerium, diese europäische Richtlinie möglichst eng umzusetzen. Also möglichst wenig Schutz für Whistleblowing. Ja, das sieht man schon an der Datenhehlerei, die noch aus der Zeit von Heiko Maas stammt. Aber das gilt eben auch für die Umsetzung dieser Richtlinie. Auch das ein Thema, das wir zum Beispiel bei der GFF intensiv bearbeiten, was aber auch auf dem Verfassungsblog zum Beispiel, einem ganz sehr lesenswerten juristischen Format hier auch aus Berlin, breit diskutiert wird. Da kommen wir wahrscheinlich in der Lage auch nochmal drauf zurück. So, Philipp, dann müssen wir aber noch kurze Korrekturen anbringen. Da ist uns, muss man leider sagen, in der letzten Folge vor Weihnachten ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen bei der Darstellung der Position von Professor Henn vom Nationalen Ethikrat.
Ja, genau, das geht auf meine Kappe. Wir haben ja hier so ein Pad, wo wir Sachen unter der Woche reinschreiben, die wir behandeln wollen sollen. Und üblicherweise kommen da nur Sachen rein, die wirklich recherchiert und wasserdicht sind. Und wenn das nicht so ist, dann werden sie als noch unsicher mit
zu recherchieren.
Markiert. Das habe ich in diesem Fall unterlassen und eben so kursorisch reingeschrieben, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wiederholen soll. Nee. Jedenfalls, ich habe da Professor Henn eine falsche Aussage angeheftet. Ja, da ging es halt um den Umgang mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und da hat er ein Interview gegeben, in dem er, sagen wir mal, ein bisschen provozierend einfach Leute gebeten hat, die sich nicht impfen lassen wollen, mal darüber nachzudenken, was diese Logik am Ende bedeuten würde. Ich will es mal so formulieren. Ja. Und er hat sich das überhaupt nicht zu eigen gemacht, was da am Ende mal rumkommt, nämlich eigentlich, dass sie dann vielleicht auch nicht Hilfe bekommen sollten in der Intensivstation, wenn sie denn erkranken, sondern er hat so das skizziert, so das steht am Ende dieser Logik, überlegt ihr euch mal, ob ihr das wollt. Und ob ihr euer Handeln verantworten könnt, wenn das am Ende steht. Und das haben wir falsch dargestellt durch einen Fehler von mir. Das ist natürlich ärgerlich. Tut mir leid, wir achten jetzt mehr darauf, dass das wirklich klar markiert ist, was noch zu recherchieren ist. Und das Zweite, das war auch nicht ganz richtig, als es um die Recherche von Nawalny ging und die Daten, auf denen diese Recherche basiert. Da hatten wir gemutmaßt und auch mit einer Quelle angegeben, dass diese ganzen Metadaten aus der Kommunikation dieser Geheimdienstleute vom KGB abgekauft wurden. Das scheint nicht so zu sein. Da hat auch Bellingcat und andere einen sehr ausführlichen Artikel darüber geschrieben, wie sie zu diesen Daten gekommen sind. Und da hat auch jemand ausführlich dargelegt, dass es in Russland offensichtlich einen riesigen Schwarzmarkt mit persönlichen Daten gibt. Also das, was da drin steht, ist wirklich erschreckend, wie leicht man mit einer leichten Google-Recherche und russischen Suchmaschinen und Datenbanken an alle möglichen Datensätze rankommt. Und so sind offensichtlich auch sie daran gekommen. Was natürlich nicht ausschließt, dass diejenigen, die das auf diesem Schwarzmarkt anbieten, irgendwas auch mit dem KGB zu tun haben oder mit dem FSB, der Nachfolgeorganisation. Aber das wissen wir halt nicht. Punkt. Kommen wir zum Schluss?
Damit kommen wir zum Schluss. Ja, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war eine Mammutfolge zum Start des neuen Jahres. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es großen Spaß gemacht, muss ich ja generell sagen. Die Lage ist für mich immer so ein echtes Highlight der Woche, wenn Philipp und ich hier so einen ganzen Tag recherchieren und miteinander diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns ein paar freundliche Worte stiftet mit einer netten Bewertung in der Podcast-App von Apple. Das hilft uns nämlich sehr, gefunden zu werden, weil dieses Podcast-Verzeichnis einfach so das inoffizielle Referenzverzeichnis ist, auf das sich im Prinzip so ziemlich alle Podcast-Apps stützen.
Wir sollten noch eine kurze Fußnote anbieten. Wir hatten ja angekündigt, dass wir unsere Werbestrategie ein bisschen feinschleifen und erneuern. Da sind wir da dran, aber die Feinabstimmung läuft noch. Da melden wir uns in einer der nächsten Folgen dazu, aber das kommt.
Genau, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende, kommt gut in die neue Woche und bis bald.
Ciao. Dann tschüss.